Also Leute, die wissen, dass das Netscape früher ein Mosaik hieß, die haben auch mal den Java-Compiler auf der Kommandozeile selber ausgeführt.
Ja, selbstverständlich.
Ja. AutoWeird FM.
Hallo, liebe Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in dieser verrückten Zeit. Ich bin der Benedikt Ritter und am Fernsprechgerät zugeschaltet ist heute wie immer mein lieber Podcast-Kollege Holger Große-Plankermann. Hallo Holger.
Hallo Benedikt, mein Wählscheibentelefon ist hier armed and ready, muss ich sagen. Ich hatte ja damals ein orangenes Wählscheibentelefon, das weiß ich noch. Das war sehr schön.
Ja, richtig. Und wir hatten diverse Probleme. Wir haben auch Puls gehabt. Wir haben Studio Link mal wieder.
Willst du das bitte nicht so gleichgültig irgendwie rüberbringen? Och, wir haben auch Puls gehabt und nö, auch noch. Also gestern klangst du noch ganz anders. Da kann so, was ist denn das hier für eine Piep, Piep, ist
Wir haben es verflucht und wir haben es wieder lieben gelernt, denn heute ist eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich einen phänomenalen Gast dabei und einen Gast, der hier die geballte Kompetenz ist, die dritte Stufe der Kompetenztreppe sozusagen. Und die Geschichten, die der Holger und unser lieber Gast sich gleich um die Ohren werfen werden, die sind nicht nur von vorm Krieg, die sind von vorm 30-jährigen Krieg. Und damit begrüße ich recht herzlich unseren geschätzten Kollege Andreas Ebert-Karum. Hallo Andreas.
Ja, hallo Bene, hallo Holger. Schön, dass ich bei euch sein darf. Du hast die Latte aber schon sehr hochgelegt.
Ich habe doch gesagt, ich überlege mir eine schöne Einleitung.
Ja, völlig zu Recht. Aber nochmal, die dritte Stufe der Kompetenztreppe, was war das nochmal? War das Spring oder was? Ja,
die ist mindestens 100-stufig, glaube ich, oder?
Ja. Nee, das war doch so ein Heise-Artikel. Da gab's doch die ultimative dreistufige Kompetenztreppe, die irgendwie Spring ist ganz doof und irgendwas anderes war ganz gut. Ich weiß nicht mehr, ich kriege nicht mehr zusammen. Egal.
Ja. Egal. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Wir haben nämlich auch ein phänomenales Thema vorbereitet, das der Holger sich einfach mal so aus dem Hut gezaubert hat. Als wir mal wieder in unserer, wir wissen gar nicht, worüber wir reden, Situation waren, hat der Holger einfach gesagt, wie wär's denn mit diesem geilen Thema? Und da können wir doch direkt den Andreas einladen, das wird doch super.
Ich weiß, weil ich nicht zu der Ehre komme, aber ich freue mich umso mehr.
Nee, eigentlich, also das wollte ich gerade erklären. Also eigentlich warst du sogar schuld. Also es gibt ja so eine WhatsApp-Gruppe. Okay. Es gibt ja so eine WhatsApp-Gruppe. In der wir drei drin sind. Und da hast du doch was über deinen Kanal gepostet, über dein Let's Code. Da kannst du gleich noch vielleicht was drüber erzählen. Und du hast mir was über VS Code Remote erzählt.
Ja.
Und da habe ich jetzt schon viel von gehört und ich bin immer sehr begeistert von. Da dachte ich mir, meine Gott, jetzt sind ja auch ein paar andere Sachen passiert, da müssen wir doch mal drüber reden.
Okay.
Und du jetzt als Experte in diesem Sektor. Du bist jetzt erst drei
Meter ganz von der Live-Share-Experte. Okay.
Auf jeden Fall. Wir reden jetzt also
in. Das ist tatsächlich sehr cool. Also ich sage jetzt schon mal, dass es cool ist, dann kann ich gleich mehr darüber erzählen.
Ja. Das ist sehr schön. Also, und genau deswegen dran. Bin ich drauf gekommen.
Der ein oder andere ahnt es vielleicht schon. Wir wollen uns heute mal dem Thema IDEs widmen, über das wir schon an der einen oder anderen Stelle mal kleine Seitenzweige aufgemacht haben. Und jetzt soll es hier heute mal den Hauptzweig zum Thema IDEs geben. Aber vorher steht es ja in der Tradition von AutoWeird FM, dass wir unseren Gast gehörig würdigen. Und deshalb ist der nächste Tagesordnungspunkt im rosaroten Faden, den wir heute für die Folge vorbereitet haben, die Vita von Andreas. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie kann man ein Panorama aufspannen über so einen Menschen wie den Andreas? Und habe das einfach mal eingeteilt in die großen Bereiche Andreas professionell und Andreas privat. Und ich mache dann immer so eine kleine Hintergrundrecherche und google die Leute einfach mal. Und da bin ich auf Einträge gestoßen über dich, Andreas. Ein Eintrag war, dass du seit bereits 15 Jahren schon Teams dabei hilfst, agiler Software zu entwickeln.
Der ist wahrscheinlich auch schon sehr alt, der Eintrag, oder?
Was würdest du denn da heute hinschreiben, wie lange du das schon machst?
Oh, ich weiß es gar nicht. Ich bin ja schon irgendwie seit gut über 11 Jahren bei der Quizentric und habe das auch vorher schon gemacht. Also, obwohl 15 passt vielleicht sogar, weiß ich gar nicht. Sehr lange jedenfalls schon.
Ja. Und du bist, weil du es gerade angesprochen hast, ja bei der Quizentric auch Consultant und bist auch Scrum.org zertifiziert. Ich glaube, ich kenne nicht viele Leute, die eine Scrum.org-Zertifizierung haben.
Ja, nicht nur zertifiziert, ich gebe ja sogar die Trainings.
Ja.
Das heißt, genau, Trainer, Scrum. Professional Scrum Trainer heißt es dann da.
Scrum.org-Slang. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich so intensiv mit Agilität auseinandergesetzt hast, dass du entschieden hast, sogar da Trainer zu werden?
Da bin ich ein bisschen dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Also zur Agilität selber bin ich gekommen bei Nokia Networks damals schon. Da hatten wir ein großes verteiltes Projekt auch agil gemacht. Vielleicht fällt mir auch gerade, der Gero war da sogar treibend, also unser Concentric Gero, der mittlerweile bei der Concentric ist, der war damals auch bei Nokia mit dabei. Und da habe ich das so ein bisschen mitgebracht und irgendwann waren der Mirko und ich bei einer beim Scrum Master Training von Ken Schwaber in Paris und ich weiß nicht, wie das kam. Auf jeden Fall kam danach der Ken auf uns zu und sagt mal, wir wollen auch hier eine Developer-Zertifizierung machen, weil das war damals so heißes Thema. Ne? Es gibt halt hauptsächlich Scrum Master, aber Coden und Developen ist doch auch sehr wichtig und da gibt es irgendwie nichts aus Scrum-Ecke. Und ob Concentric nicht Lust hätte, da Program Development Partner zu werden. Mhm. Und das sind wir dann geworden. Und so ist das irgendwie gekommen, dass ich Scrum Trainer wurde. Und seitdem bin ich das dann, ja.
Ist ja auch schon irgendwie ein bisschen witzig, dass die irgendwann feststellen, wir haben jetzt irgendwie nur Scrum Master, aber eigentlich ist ja entwickeln auch ein bisschen wichtig. Soll man da nicht mal was machen?
Ja, aber ja. Aber ich glaube, das ist auch so eine Evolution. Ne? Du hast halt mit Scrum als Framework irgendwo angefangen und hast dann erstmal die Personen fortgebildet, die irgendwie Scrum in den Unternehmen weitertreiben und verankern wollen. Und dann hast du gemerkt, irgendwie wäre es auch cool, wenn wir auch den Leuten, die in dem Ganzen agieren müssen, dann auch irgendwie helfen, das irgendwie strukturierter anzugehen.
Ja, tatsächlich ist das auch so ein bisschen mein Weg zum Scrum gewesen, weil du hast ja, wie du gerade gesagt hast, die Professional Scrum Developer Schulung dann für Scrum.org gemacht und es gab dann ja so ein abgewandeltes Training bei der Concentric, was ich dann halt intern auch schon mal gehalten habe und ich meine, wenn man so ein Training gibt, dann muss man sich natürlich allein deshalb schon ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen und da habe ich auf jeden Fall auch viel gelernt und habe auch auf dem Projekt, was du da vorbereitet hast, weitergearbeitet. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen, wenn wir über Let's Code sprechen. Allerdings, was ich auch interessant fand, als ich so ein bisschen nach deinem Namen gesucht habe, ist, dass du auch mal bei einem JCP mitgemacht hast.
Genau, ich war Spec-Lead vom JCP 264, der Order Management API. Das war zu Nokia-Zeiten noch. Da gab es ganz viele Bemühungen von Sun damals noch angestoßen, die halt die Hoffnung hatten, die ganze Telekom-Industrie einzufangen über diverse Telekom-orientierte Java-Standards. Und da habe ich halt einen Teil davon als Spec-Lead geleitet. Auch nachher dann mit Scrum, was total witzig war, weil das ein verteiltes Team rund um den Globus war, also von Australien über Indien, Ägypten, Europa, Ostküste, Westküste war da alles mit dabei. Das war ganz witzig. Mhm.
Ist aber, also muss ich jetzt gestehen, ich habe jetzt von diesem Order-Manage-Standard noch nicht so viel gehört, da scheint da nicht so viel draus geworden zu sein.
Nein, nee, ich glaube, also in der Telco-Domäne, also ist jetzt, weiß nicht, ob es den Siegeszug angetreten hat, das vielleicht nicht, aber hat man schon gekannt, würde ich mal sagen. Da gibt es dann auch entsprechende Messen, die Telemanagement World, die dann zweimal im Jahr stattgefunden haben. Waren immer sehr schöne Events in Nizza. Gibt schlechtere Orte, wo sowas stattfindet.
Nee, aber gibt es diese APIs noch? Oder das ist. Ist das also?
Die gibt's noch. Die werden mittlerweile aber, glaube ich, im Rahmen des TM-Forums gepflegt und nicht mehr vom JCP. Ja. Okay. Und die waren immer so dreigleisig. Du hast dann einmal ein J2E-API gehabt, dann einmal XML über JMS-API für die ganzen Messaging-basierten Telco-Systeme und einmal eine SOAP-basierte API. Für das neue heiße Scheiß-Zeug.
Ah, okay.
So Web-Services und so.
Ah, geil.
Da kam ESB, war dann plötzlich ganz groß. Wir müssen unbedingt auch Webservices machen.
Ja. Die gute alte Zeit, ach.
Ja. Ja, und der letzte Punkt, den ich jetzt hier so in der Ecke professionell noch ansprechen wollte, ist das grandiose Format Let's Code, was du ein bisschen aus der Taufe gehoben hast, wo ich auch, wo sogar der Holger und ich beide schon mal zu Gast sein durften.
Ja, und wo du dran schuld warst.
Gut, ich meine, also ihr beide habt das ja quasi, ihr habt ja ungefähr 1000 Folgen gemacht davon.
Also grob 1000 Minuten vielleicht, ja, genau.
Keine Ahnung, und dann war ja in der längsten Folge.
Die war legendär, genau.
Oder Alex, mein Gott, war die lang.
Ja. Habe ich letztes Mal zu Ende geguckt. Also um die Zuhörer nochmal abzuholen, Let's Code, das war was, als Ben und ich dann halt einmal die Scrum for Developer Schulung für die Fachhochschule gehalten haben, Fachhochschule Aachen. Da habe ich mir gedacht, ich lerne immer so viel, wenn ich dem Bene beim Programmieren zugucke. Da sollten auch andere in den Geschmack kommen. Und wie könnte man das denn wohl am besten machen? Möglichst breitflächig. Lass uns das doch mal im Livestream machen. Statt mit einem Let's Play machen wir ein Let's Code. Und auch, weil ich mal Lust hätte, dieses Beispielprojekt, ein Beispiel-Use-Case, den wir in den Schulungen mal haben, wo wir ein ellenlanges Product-Backlog haben, das mal ganz durchzuimplementieren. Ich glaube, weit sind wir noch nicht gekommen, weil wir direkt am Anfang gesagt haben, lass mal was anderes machen, aber erstmal die Datenbank austauschen.
Ja. Jetzt müssen wir erstmal Testcontainers einführen.
Genau, dann. Genau.
Ja.
Nee, aber daraus ist dann Let's Code Live Coding entstanden.
Ja, das hat immer Spaß gemacht. Das würde ich mich freuen, wenn das wieder aufleben würde.
Ja, genau. Das ist ein bisschen brach liegen geblieben jetzt, aber das muss mal wieder aktiviert werden. Dafür wäre es zu schade.
Ja. Genau, und wenn man den Namen Andreas Ebert Karum sucht, dann findet man nicht nur berufliche Dinge, im Gegenteil, man findet hauptsächlich Profile in Social Networks. Du bist sehr, sehr umtriebig, was das angeht. Du warst ja auch immer der Fürsprecher für, wie hieß das nochmal, dieses eine Social Network?
Ich wollte gerade sagen, ihr seid gar nicht mehr auf Vera genau. Oder Vero aktiv.
Ja. Vero,
genau. Da ganz alleine.
Da, gibt's das noch?
Nein, ich war keine Ahnung, ich bin da auch nicht mehr.
Das kommt.
Was du aber machst, wo du mal sehr aktiv warst und hoffentlich auch wieder mehr aktiv wirst, ist dein YouTube-Kanal Alltagsabenteuer. Das ist so ein bisschen, ich würde das ja beschreiben als so Slice of Life mäßig. Also sind so Sachen, die einfach so aus dem Alltag gegriffen sind, wo du einfach so die Kamera anmachst und eine Sache, die du gerade in deinem Alltag interessant findest, filmst und das dann bei YouTube hochlädst. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich das so ein bisschen vielleicht auch ein Stück weit belächelt, aber irgendwann habe ich dann den Kanal mal abonniert und habe dann auch interessiert zugeguckt. Also das ist...
Das hast du schön gesagt, ja. Ich würde sagen, es gibt kein Konzept und ich mache einfach, worauf ich Lust habe, aber Slice of Life hört sich da sehr viel elaborierter an.
Ist das so ein Begriff, den ich kennen müsste?
Keine Ahnung, ich höre es zum ersten Mal, aber...
Ach so, okay, dann hat der Bene jetzt, der hat da was gegoogelt, hat wahrscheinlich Wikipedia gerade gehackt.
Nee, ich kenne das ehrlich gesagt aus dem Bereich des Anime, also da gibt es halt so Serien, die man dann Slice of Life nennt, wo einfach irgendwelche alltäglichen Situationen beschrieben werden. Genau, und du scheinst aber jetzt deine neuen Leidenschaften ein Stück weit bei Twitch gefunden zu haben. Da habe ich noch nicht reingeguckt bisher.
Ja, da hast du natürlich groß was verpasst. Also das Twitch ist ein bisschen so ausprobieren. Da ist mir mein YouTube-Kanal zu schade für. Ich könnte auch auf YouTube live streamen, aber dafür ist das einfach zu crap, was da passiert. Da spiele ich halt Fortnite und kann das nicht. Oder spiele Spider-Man auf der PS4 und kann das nicht. Und da man da einfach streamen kann, habe ich das einfach an.
Ja.
Und ich hatte das gestern Abend tatsächlich an. Es sind immer mal Leute reingeschneit und die sagen dann, ach, ich gucke mir mal bei Leuten, die null Zuschauer haben. Das ist immer besonders lustig. Ja, vielen Dank, herzlich willkommen.
Okay.
Ja, genau.
Das ist
ja, also wenn ihr mal reingucken wollt, Twitter bin ich Andreas EK und ansonsten heiße ich überall Alltagsabenteuer. Mhm. Mich sehr freuen.
Bei Twitch ist das dann so, dass der Audiokanal ist aber nur von dir ausgehend. Die Leute können nicht selber irgendwie dir Audio senden, sondern die können nur schreiben, ne? Oder wie?
Genau, das? Genau. Wie bei unserem Let's Code Livestream auf YouTube auch. Also es ist nur ausgehend, dann hast du den Chat mit dazu.
Ja. So, jetzt der letzte Punkt in der Vita von Andreas. Das Opus Magnum, möchte ich fast sagen. Das große Werk, der große Wurf. Du bist nämlich nicht nur YouTuber, sondern du förderst oder versuchst auch die YouTube-Szene zu fördern und voranzutreiben. Ich habe sogar auch gesehen, dass du in dem YouTube Club in Essen im Unperfekthaus anscheinend irgendwie aktiv bist. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht vorher. Und du veranstaltest oder organisierst auch den Julius Award, der jetzt vor einigen Wochen wieder stattgefunden hat, ist.
Genau, das war quasi das letzte Event, was überhaupt noch stattgefunden hat in Deutschland, bevor alles runtergeshutdownet wurde. Der Julius Award, das ist eine Veranstaltung, mit dem wir, meine ich den gemeinnützigen Verein, den wir dazu gegründet haben, unbekannte und kleine YouTube-Kanäle ins Rampenlicht stellen. Und klein heißt unter 10.000 Abonnenten. Und das machen wir halt wie eine große Gala. Heißt auch Gala und wir ziehen das auch galamäßig auf.
Das ist immer eine schöne Das war auch eine Gala.
Das war eine Gala. Genau, ihr beiden wart auch da. Ich habe mich da sehr gefreut, dass ihr gekommen seid.
Ja, das war sehr schön.
Ja, gibt es etwas, das ich vergessen habe, jetzt hier zu erwähnen, was man unbedingt über dich wissen sollte?
Nee, ich glaube, das war mehr als genug. Lass mal mit der IDE-Folge starten.
Mehr, als man über mich wissen sollte. Ist hier bei Autogrid auf den Tisch gekommen. Nein, ich finde das immer so ein bisschen, wenn man so einen Gast in eine Folge einlädt und der sich da so viel Zeit auch für nimmt, sich hier hinzusetzen und diesen Quatsch mit uns zu machen, dann gehört das auch dazu, dass man da ein bisschen was über die Person erzählt und ein bisschen würdigt, was sie so gemacht hat. Deshalb mache ich das immer so. Das ist
schön. Ich habe ja auch mein Fangirl-Moment hier. Ich höre euch ja seit der ersten Stunde. Von daher freue ich mich, dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass du dabei bist, weil du ja auch immer wieder sagst, nachdem du unsere Folgen gehört hast, Mensch, da hätte ich jetzt aber gerne, wenn ich dabei gewesen wäre, dann hätte ich jetzt aber das und das gesagt. Und dieser Traum, der geht heute in Erfüllung.
Genau, ansonsten gibt es nämlich immer nur WhatsApp-Sprachnachrichten in der besagten WhatsApp-Gruppe, wo wir drei drin sind. Das, während ich den Podcast höre, ist das mein Feedback zu euch immer. Genau.
Ja. So, ich hoffe, wir können den nächsten Tagesordnungspunkt relativ kurz machen, weil ich habe nämlich sehr viel Durst. Wir haben hier stehen Hausmitteilung. Hast du Hausmitteilung, Holger?
Ich hätte keine. Also ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Irgendwie deine Vorträge finden jetzt Road statt. Du hast ja eine ganze Latte an Vorträgen dir vorbereitet, von der Brust genommen.
Ja. Ich hatte.
Du wolltest ja Keynotes halten, Plural.
Ich hatte dieses Webinar gegeben für Gradle. Ich weiß nicht, ob ich darüber erzählt habe. Haben wir dann irgendwie danach schon aufgenommen, nachdem das Webinar war? Weiß ich nicht genau.
Nee, wir haben ja also die Folge, die vor dieser Folge rauskommt, ist ja noch nicht veröffentlicht. Und keine Ahnung.
Das ist vielleicht ein Hausmitteilungspunkt. Also Leute, wir sind ein bisschen Hallodri-mäßig unterwegs. Und im Gegensatz zu sonst immer ist nicht der Holger der Hallodri, sondern ich. Ich bin ja derjenige, der in der Regel die Folgen produziert und der Holger setzt sich hin und schreibt die Shownotes. Und normalerweise mache ich erst die Folge und dann hört der Holger da so ein bisschen rein und schreibt die Shownotes dazu. Ich kann mich im Moment ehrlich gesagt nicht so richtig aufraffen, mich hinzusetzen, die Folgen zu produzieren. Ich glaube, das liegt daran, dass ich selber im Moment gar keine Podcasts mehr höre, weil Podcasts für mich immer so ein On-the-Road-Ding waren. Also immer, wenn ich irgendwie mit dem Zug unterwegs war oder mit dem Fahrrad gefahren bin, und so, dann habe ich normalerweise Podcasts gehört. Und dadurch, dass mein Podcast-Konsum fast auf null zurückgegangen ist, habe ich im Moment nicht so eine Motivation, selber den Podcast zu machen. Ich gelobe aber wieder Besserung. Ich habe mir vorgenommen, die Folge jetzt,
mehr durch die Gegend zu fahren,
Podcast zu hören. mehr zu fahren, damit ich mehr höre und dann Motivation habe, die Folge zu machen. Genau. Ja, also das ist der Grund, weshalb die Folgen im Moment so ein bisschen verzögert kommen. Und wie sind wir da hingekommen? Genau, Webinar. Ich habe ein Webinar gegeben für Gradle über das Feature, an dem ich im Moment arbeite. Ich bin in meinem Leben noch nicht so aufgeregt gewesen. Also ich glaube, bei meiner Führerscheinprüfung war ich vielleicht so aufgeregt, aber also es war echt der Hammer. Ich habe irgendwann zu meinem...
Du hast das souverän gemacht. Das war fantastisch.
Ja, wir haben auch viel gutes Feedback bekommen, aber der Marc, mit dem ich das zusammen gemacht habe, wir waren beide super aufgeregt irgendwie. Also, und wir sind beide eigentlich einigermaßen erfahren. Wir sind alte Hasen, kann man sagen. Wir sind alte Hasen, was Vorträge geben angeht. Nein, wir haben beide schon mal ab und zu einen Vortrag gehalten. Das heißt, eigentlich hat man da ja dann auch ein bisschen Übung und die Nervosität ist dann nicht mehr ganz so groß. Aber das war irgendwie nochmal eine andere Nummer bei diesem Webinar. Wenn ihr euch das angucken wollt, geht einfach auf gradle.com. Da findet ihr einen Link und ich packe den Link auch nochmal in die Shownotes. Und ja, das war's. Ansonsten ist, glaube ich, einfach alles abgeblasen. Heute hat die Bundeskanzlerin eine Pressekonferenz gegeben, in der verlautbart wurde, dass alle großen Veranstaltungen bis August abgesagt werden.
Insofern, das heißt, Wacken fällt aus.
Wacken fällt aus.
Das heißt, also, jetzt ist vorbei, jetzt ist das Jahr einfach vorbei.
Kannst du das alleine im Wohnzimmer irgendwo nachstellen oder so? Dich draußen im Garten im Schlamm wälzen, erstmal in den Rasen wässern, 2 Tage?
Das, und dann das könnte ich tun, ja. Das könnte ich tun. Ich habe gestern zum ersten Mal so ein Remote-Live-Konzert gesehen. Also so richtig, da hat eine Band quasi einen Club gemietet und haben dann ihre richtige Show auf der Bühne abgezogen. Aber das war nicht cool. Das Gleiche. Das war irgendwie komisch.
Ja.
Da muss ich mich noch dran gewöhnen.
Zu einem Konzert gehört ja auch irgendwie so ein bisschen der Schweißgeruch dazu, ne?
Ich habe mich extra nicht geduscht.
Ja.
Nee, keine Ahnung.
Der Schweißgeruch von anderen.
Ach so, okay, na gut. Gucken, wie man das machen kann. Irgendwie
neue Geschäftsidee.
In den Wäschekeller gehen und irgendwie die. Na egal, es wird widerlich. Was ich mal gesehen habe, wenn Bands jetzt so anfangen, Akustikshows zu spielen, so alleine mit der Gitarre vom Rechner und spielen dann ihr Hitalbum durch, das funktioniert wiederum sehr gut. Das klappt sehr schön. Das ist sehr schön.
Nochmal, Thema Wacken, war da schon mal einer von euch beiden?
Ich war schon 2-mal da.
Echt jetzt?
Ja, klar.
Ich war nur auf Rock am Ring einmal.
Ich war ja noch nie auf so einem riesen Festival, aber sag mal, ist Wacken nicht eigentlich viel zu Mainstream für dich, Holger? Du bist
ja,
doch gut,
das immer? Ist ja auch schon 10 Jahre her.
Ach so.
Ich war, glaube ich, 2001 war ich. Nee, oh mein Gott, ich war 2001 da.
Das ist tatsächlich schon 19 Jahre her.
10 Jahre.
Also, vielen Dank, ich habe es geschafft, ich bin raus. Ich war vor 20 Jahren.
Und da warst du noch mainstreamiger oder war da Wacken noch cool, wenn du sagst, das ist schon so lange?
Da war Wacken noch cool. Also war da keiner. Also. Da haben sie alle gespielt. Also da hat jetzt nicht Lotto King Karl da gespielt, sondern irgendwie, da waren, keine Ahnung, da waren, ich weiß nicht, Blind Guardian waren Headliner natürlich, wenn er sonst so gespielt hat. Legendärer Gig von Gotti Throne.
Sag mal, kennst du eigentlich irgendwas von dem, was der Holger mal so erzählt, was er so hört? Weil wenn er sagt, ich kenne da nichts von und das ist.
Manche Sachen kenne ich, aber meistens kenne ich das auch nicht, wovon der erzählt. Einfach lächeln und nicken.
Aber ich find die Leidenschaft dahinter immer sehr, sehr faszinierend.
Vielen Dank. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Vielen Dank. Nur weil ihr einfach keinen Musikgeschmack habt.
Wir haben letztens schon meinen Song miteinander geteilt, der Holger und ich, zu dem ich immer CSS mache normalerweise. Wenn ich mal in einem Projekt CSS machen muss, dann habe ich einen so einen Elektro-Song, der einfach 10 Minuten lang ist und zu dem kann ich einfach sehr gut CSS-Regeln fixen.
Und das reicht dir 10 Minuten?
Nee, der läuft dann einfach auf Loop.
Ach so, okay.
Den packe ich euch auch in die Shownotes. Hört diesen CSS-Song.
Aber man kriegt Anfang und Ende kriegt man auch gar nicht mit.
Das ist ja gerade das Schöne daran.
Ja, vielleicht.
Ja.
Na gut, ich habe einen trockenen Hals.
Ja.
Ja.
Dann leg doch mal los.
Ich habe schon einmal gemutet, um zu räuspern.
Ja. Also, ich habe hier in meinem dunklen Zimmer habe ich hier ein schönes IPA von Fürst Wiatschek. Exploding Rainbows. Eine Dose, ich halte die mal hier in unsere parallele Kamera rein. Wir haben hier einen parallelen Zoom-Raum. Und das ist ja so comic-mäßig, so ein. In Blau mit so einem komischen Regenbogen in komischen Farben. Aber Fürst Wiatschek über jeden Zweifel erhaben. Ich werde jetzt amazed werden.
Ist das ein IPA oder was ist
das? Das ist ein IPA, aber ich glaube, ja. Das ist sogar, da steht IPA drauf. Es wird, glaube ich, ein New England IPA werden.
Okay.
Ich muss mal kurz, ich schnuppe mal kurz. Ja. Oh ja.
Frucht kommt
oder was? Oh ja, da kommt ordentlich Frucht mit. Oh, guck mal, das sieht hier schon.
Relativ hell, oder?
Ja, aber guckt euch mal diese Trübe an hier, das ist aber mal.
Ja.
Das ist aber mal, guck mal, die Krone ist hier schön fest, schön feinporig, ich rieche mal dran.
Ist das so ein
laktosemäßiges? Ich meins aufzumachen.
Ich rieche mal, das ist aber weniger, das ist eher Pfirsich als Mango. Es wird einfach, ich bin da mal raus.
Okay, Andreas, was hast du denn vorbereitet?
Ich habe ein Störtebeker Atlantic Ale.
Okay. Mhm. Ich glaube, Störtebeker hatten wir auch schon mal in der Sendung.
Ja, ich glaube, mittlerweile sind die auch ziemlich mainstreamig. Also ich musste nicht irgendwie irgendwo hin, sondern nur in den Getränkemarkt. Da gibt es das mittlerweile. Mhm. Erfrischend hopfig steht hier drauf. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hat einen sehr intensiven Geschmack. Ich trinke das ganz gerne.
Dann lass das doch mal aus der Flasche. Ich muss sagen, ich habe hier heute leider, muss hier heute leider passen, sozusagen. Ich habe hier nur einen König-Pilsener, weil meine Lieferung vom Holycraft, ich habe das Holycraft Supporter Pack angefordert, in dem ja 8 Flaschen für 39 Euro drin sind. Und das ist aber leider noch nicht angekommen. Deshalb werde ich hier heute mit einem natürlich sehr, sehr guten Fernsehbier, dem besten Pilz Deutschlands, werde ich hier heute durch die Folge manövrieren.
Das ist aber eine komische Feldinsflasche.
Zum Wohl.
Ich kann euch, ich trinke leider auch aus der Flasche. Ich kann euch nicht zeigen, welche Farbe das hat. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich habe das noch nie aus dem Glas getrunken.
Das ist ein exzellentes Bier hier. Ja. Das ist also diese Fruchtnoten dabei. Der Stefan wird's lieben.
Bestimmt.
Ja.
Ja, damit möchte ich mal jetzt hier, ich habe so viel geredet jetzt die ganze Zeit, jetzt gebe ich einfach mal den Holger ab und der Holger macht jetzt den Rest der Folge.
Tschüss. Kann sein, aber ich paste einfach mal, wir haben ja so ein Zoom-Chat haben wir hier.
Genau. Der Eike hat da schon hingeschrieben, der nächste Tagesordnungspunkt ist nämlich HKDW und Eike hat dann geschrieben.
HKDW, was könnte das sein?
Genau.
Andreas hat der heiße Andreas. Kommentar der Woche. Jetzt
Andreas, klick doch einfach mal drauf und lies doch mal vor.
Auf was denn?
Ich habe so
auf da zu viele. Der ist aber nicht klickbar. Warte.
Oh nein.
Weil der ist kopierbar.
Nee, stopp. Oh mein Gott, das ist der Falsche. Das ist der Falsche.
Ach so.
Oh je.
Oh mein Gott.
Das schneiden wir hinterher raus.
Nee, das ist doch der Richtige. Das ist doch der Richtige. Der ist ja nicht so gut.
Ja. Der Holger sucht, das, verzweifelt den
Link. Nein, ich hab den schon.
Da ist der Link.
Da ist er.
Da ist
oh
das
mein Gott. Ding. Der ist nämlich...
Das wäre beinahe schief gegangen.
Ja.
Das... Ach, egal.
Also, der Artikel auf Heise ist IBM und Linux Foundation starten kostenlose COBOL-Programmierkurse. Und dazu kommentiert herrenlose Damenbinde am 13.04.2020. Was ist das für ein Name? Schön, dass so ein Thema wieder etwas Leben ins Seniorenwohnheim gebracht hat. Da konnte Opa mal wieder über damals sinnieren, wie er damals noch Kobold-Befehle mit den eigenen Zähnen in die Lochkarte gestanzt hat.
Ja, schön.
Aber das ist so sinnfrei, oder?
Ja, aber das ist halt das Heise-Forum.
Ja.
Ah, schön.
Ja, wir haben überlegt, ob wir uns zu dem Kobold-Thema äußern. Gerade bei Twitter geht das ja rauf und runter. Wir haben uns gedacht, tun wir nicht, aber wir machen hier so einen kleinen Kommentar. irgendwie bei Twitter geht es ja gerade ab. Und in den USA braucht man jetzt wohl ganz, ganz verzweifelt Kobold-Programmierer. Und das ist wohl erlebt wohl eine kleine Renaissance, dass Leute Kobold programmieren.
COBOL makes the world go round, oder wie heißt das?
Das ist richtig. Andreas, hast du Berührungspunkte mit COBOL gehabt?
Nein. Gar nicht.
Bist du da froh drum?
Kann ich dir gar nicht sagen. Also auf so einer Meta-Ebene, ich war mal bei einem Kunden, die haben strategisch auf COBOL gesetzt, war schon ein paar Jährchen jetzt her. In Würzburg, ein großer Versicherer. Und haben da auch die Azubis und so.
Welcher könnte das sein?
Ausgebildet. Das heißt, die könnten die jetzt alle in die USA verschiffen. Die haben genug Kompetenz. Und die haben sich halt in Eclipse, da kommen wir zum Thema auch, so die ganze, was man halt so aus der IDE kennt, ne, an Nettigkeiten, haben die sich halt in Eclipse mit eigenen Plugins dann für COBOL auch alles reinprogrammiert.
Wow. Was schon es gab doch damals noch diesen WebSphere Application Developer, der irgendwie auf die ASW100 dann irgendwie die Sachen per Terminal-Emulation weggespiegelt hat. Den kannte ich noch, der war furchtbar. Aber egal.
Bestimmt.
Das ist. Ah, okay, ja, gut. Ja. Also COBOL ist an dir vorbeigegangen. Ja.
Ja.
Also in der Firma, wo ich vorher war, da gab es so ein bisschen, obwohl da gab es eher RPG und weniger COBOL, aber auch so ein bisschen COBOL. Und das ist schon ein anderer Schlagmensch, muss man sagen. So der COBOL-Entwickler an sich. Da ist so. Weiß ich nicht.
So die Hosties, oder?
Die Hosties, also zumindest die Hosties, die ich kennengelernt habe, da wurde der Test jetzt nicht als erstes geschrieben, um es jetzt mal so zu formulieren. Da war Monaden waren eher ein Minderthema.
Gibt's keine Monaden in Cobol?
Nee, ich glaube nicht.
Vielleicht mittlerweile schon, oder?
Ich weiß es nicht, aber es war zumindest damals noch nicht im Mainstream. Mhm. Und weiß ich nicht. Ich hatte da so meine Kommunikationsschwierigkeiten mit. Na gut, heiße Kommentar der Woche.
War der herrenlosen Damenbinde.
Der herrenlosen Damenbinde, ja. Nee, das ist. Bene, was machen wir mit diesem Format? Irgendwie, es schlägt nicht mehr so ein, oder?
Ich fand's sehr lustig. Das war jetzt mal.
Ja.
Das war jetzt einfach mal so
ein, wert,
ja. Genau. Das war so ein anderer heiße Kommentar der Woche. Wir haben
kurz,
ja sonst immer,
kurz und knackig.
Genau, wir haben sonst immer gesucht nach heiße Kommentaren der Woche, die irgendwie unser Blut in Wallung bringen. Und das war jetzt einfach mal nur einfach zum Lachen. Das hat mir, ich fand's kurzweilig. Das passt zum Podcast, würde ich sagen.
Ach so, kurzweilig. Na gut.
Aber dann leite du uns doch mal ins Hauptthema über. Es war ja so ein bisschen deine Idee.
Es war so ein bisschen meine Idee. Ich weiß noch gar nicht, welche Einleitung ich jetzt wähle. Also Einleitung 1 war ja, das haben wir ja gerade schon kurz skizziert, diese WhatsApp-Gruppe, diese eine, wo das Thema auf das legendäre Format Let's Code zu sprechen kam, was jetzt ein Remote-Reboot, oh, verrate ich zu viel, was möglicherweise egal. Wir haben über VS Code Remote gesprochen. Und das war so das eine Thema, wo ich gedacht habe, nee, da hast du ja überhaupt keine Ahnung von. Also das ganze IDE und Remote, also ich kenne das, man macht das irgendwie über Zoom oder man macht das irgendwie über andere Sachen, aber so richtig Remote-IDEs habe ich noch nie verwendet. Und der zweite Punkt war, dass die neue IntelliJ-Version letzte Woche rausgekommen ist und ich mir, glaube ich, über Ostern das Ding installiert habe. Früher war das immer so der Akt, ein halbes Jahr warten, bis man so eine neue IDE installiert, weil alles kaputt geht. Mittlerweile ist das alles irgendwie ein bisschen schlauer geworden. Und ich hatte mich da gefreut, nicht über die ganzen tollen neuen Features, sondern dass meine Jest-Tests wieder aus der IDE rauslaufen. Das lief eine ganze Zeit lang nicht. Und jetzt lief es einfach wieder. Und das hatte meine Mundwinkel leicht nach oben gebracht. Und generell sind ein paar ganz nette Features da drin. Ich weiß nicht, ihr verwendet IntelliJ wahrscheinlich.
Ich schon.
Ich hab's in der Taskbar unten, aber ich hab's schon nicht mehr gestartet.
Wir haben ja gestern schon in der Voraufnahme festgestellt, dass du eigentlich jedes verfügbare Programm in deiner Taskbar hast. Und daher heißt
stimmt. Das ist kein Indikator dafür, ob du das benutzt oder nicht, weil du einfach 39 Sachen in deiner Taskbar
hast. Ist at my fingertip. Es ist
entfernt.
Okay. Ja.
Was jetzt Light Edit Modus, du kannst in quasi IntelliJ jetzt als so ähnlich wie VS Code benutzen, so als Code Editor, das fand ich jetzt ganz nett. Du kannst
aber nur nachdem du erst alle Files initiiert hast, die in dem Ordner sind, oder?
Ist das so?
Sonst geht das nicht.
Ist das so?
Nein, das ist nur das Problem, was ich immer mit IntelliJ habe, dass der stundenlang immer irgendwelche Sachen indiziert.
Und ich glaube, da genau das geht eben, das geht dann irgendwie besser.
Okay.
Du kannst jetzt irgendwie JDKs runterladen aus der IDE, das ist wunderbar, ein bisschen, irgendwie Git ist ein bisschen schöner. Und es gibt bessere Selenium-Unterstützung, Mann. Mhm. Das ist, ich habe gerade gelernt, der HTTP-Client funktioniert besser in IntelliJ. Ich wusste bis gerade nicht, dass IntelliJ einen eingebauten HTTP-Client hat. Mhm. Das ist mal richtig geil. Da kannst du auch hier der Post mit einpacken. Aber jetzt, wo wir gerade drüber reden, IntelliJ, also wir verwenden jetzt alle IntelliJ, früher haben wir alle Eclipse verwendet. Wann war das bei euch, dass das IntelliJ Eclipse überholt hat?
Willst du mal anfangen?
Ich hab diesen Moment, glaube ich, irgendwie verpasst. Also aktuell benutzen ja alle IntelliJ, wenn sie nicht schon wieder VS Code benutzen. Wann wurde das denn was ist denn da passiert?
Also bei mir war das so.
Vor 5, 6 Jahren oder so? 4? Weiß ich, erzähl du, Bene.
Okay. Also ich hab ja mit Eclipse angefangen. Ich habe auf Eclipse gelernt, ja,
ich auch.
Sozusagen.
Ich auch, ja.
Ach echt?
Okay. Ich hab, ja, klar. Als ich noch in der Uni war, da hatte ich das mit den IDEs nicht so richtig verstanden, wofür das irgendwie da ist. Das war mir auch alles zu kompliziert. Wenn man mit Eclipse irgendwie eine Java-Datei editieren wollte, dann braucht man erst so ein Projekt und ich habe nicht verstanden, was ein Projekt ist und ich wusste auch nicht, was ein Workspace ist. Mhm. Deshalb habe ich damals die Studentenprojekte mit jCreator gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch einer kennt.
Oh ja.
Das ist so ein Texteditor, der halt ein bisschen mehr als ein Texteditor ist, weil er noch einen Compiler dazu hat. Aber der gibt jetzt nicht so eine Struktur vor, wie zum Beispiel Eclipse, dass es da irgendwie ein Workspace gibt und Projekte und so weiter und so fort. Und als ich dann in meinem ersten Job angefangen habe, war eigentlich direkt Eclipse angesagt. Und das habe ich auch relativ lange benutzt. Und ich würde sagen, ich bin auf IntelliJ umgestiegen, ich glaube so um die Zeit rum, als ich bei Cozedric angefangen habe. Also es musste 2013 gewesen sein. Und was mich damals irgendwie mega überzeugt hat, war die Maven View, die IntelliJ hatte. Weil bei Eclipse hast du irgendwie so ein komisches Kontextmenü, wo du irgendwie nichts so richtig mitmachen kannst. Und in IntelliJ siehst du halt die ganzen Dependencies, du siehst, kannst einzelne Lifecycle-Phasen aufrufen, du siehst alle Plugins, die konfiguriert sind im Build und kannst die alle einzeln aufrufen. Und da dachte ich so, ja geil, einfach mal ein Tool, wo das einfach funktioniert. Und ja,
das dann, stimmt, das war echt lange mega schmerzvoll in Eclipse mit dem M2-Eclipse. Und wie machst du es jetzt? Generierst du dir in Maven die Eclipse-Settings oder importierst du dir Maven in Eclipse mit dem Eclipse-Plugin und das hat alles nicht funktioniert? Oder so, noch so.
Ja, das kenne ich auch noch. Das war ziemlich furchtbar.
Ja, was war denn deine erste Idee, Andreas?
Also falls das noch als IDE zählt, ich glaube, so erstmal richtig programmiert habe ich in der Schule damals Turbo Pascal 5. Da gab es im Text-Mode auch sowas wie eine IDE.
Voll, doch stimmt. Turbo Pascal, habe ich damit das, ja, wenn das als IDE zählt, könnte das auch meine erste IDE gewesen sein.
Vielleicht war es auch nur ein Editor. Ich weiß es nicht genau. Da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber, was da genau der Unterschied ist. Und dann an der Uni habe ich dann in den ersten Semester tatsächlich C++ gemacht. Da weiß ich aber nicht mehr, was ich da für eine IDE hatte. Die erste, an die ich mich jetzt noch richtig erinnern kann, für Java war Visual Age for Java auf OS 2. Das war eine okayische. Also man konnte auch grafisch irgendwelche Properties in Kästchen ziehen und GUI-Events verknüpfen. Ne? Wenn hier der Button geklickt wird, dann rufe die Methode auf und so. Aber ja. Mhm. Basierte auf irgendeiner Smalltalk-IDE, glaube ich, von IBM damals.
Das muss die geil sein. Also.
Das denke ich auch. Also Visual Age, da denke ich sofort an Smalltalk. Jetzt ist doch. Ja. Wir haben das S-Wort gedroppt. Das ist ja. Ich
glaube, IBM JDK wäre auch gar nicht so verkehrt damals.
Trivia am Rande, oder? Also wegen Smalltalk heißt ja die Inject-Funktion in Groovy auch Inject, oder? Ja. Nur so. Einfach nur mal. Egal.
Ach so, okay. Wer kennt sie nicht? Ja.
Da gab es seinerzeit eine Diskussion mit dem Kevin drüber. Der ist ja seines Zeichens, der Kevin Wittek, der ist ja seines Zeichens Groovy-Fanboy. Und ich glaube, wir haben uns darüber beschwert, dass in Groovy das Inject ist, glaube ich, Reduce. Map. Und das heißt Inject. Und warum heißt das denn Inject? Und natürlich, weil das in Smalltalk auch so heißt. Ihr Vollpfosten. Und das natürlich. Und natürlich.
Ja. Und der Kevin war ja übrigens auch schon mal beim Let's Code mit dabei.
Ja, da schließt sich der Kreis.
Ja.
Genau, und dann du hast ja gesagt, dann hast du Eclipse gemacht und da bist du auch irgendwann zu IntelliJ gewechselt, aber hast du das
nur irgendwo? Nee, da war noch ein bisschen was zwischen. Da war noch, meine Diplomarbeit habe ich in TogetherJ gemacht. Mm. Das war
das kenn ich auch noch, ja.
IDE, da habe ich ja auch einen Screenshot in das Google Doc gepasst, wo du quasi synchronisiert eine UML-View und die Source-Code-Ansicht hattest. Das heißt, es war dann egal, ob du in UML da so eine Property hinzugefügt hast oder das dann im Source-Code gemacht hast. Das war dann immer 1:1 bidirektional gesynkt. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Hat aber nicht viel gebracht. Dann war ich auf dem NetBeans-Vorgänger, ich glaube, der hieß Forte damals noch, von einer tschechischen Firma, bis sie dann von Sun aufgekauft wurden. Und dann NetBeans. Dann bei Nokia war ich damals auf dem... Ach, von Bea gab es auch noch mal irgendwas, ne? Oder...
Und Bea.
Egal. Bea ist auch irgendwie so eine Geschichte. Bea, die haben irgendwie Sachen gemacht, ne? Für Java.
Ja, den großen Application-Server, Bea WebLogic hieß er, glaube ich, damals.
Ja, WebLogic, ja.
Und dann das IBM WebSphere, tralala. E-Business-Gedöns und dann irgendwann Eclipse und IntelliJ. Ja, das war so die Historie.
Ja.
Ja, ja, wie jetzt Visual Studio Code.
Ja. Genau.
Also, oh ja.
Ich habe jetzt immer noch nicht rausgehört, also benutzt du jetzt IntelliJ oder nicht oder doch? Oder wie programmierst du Java?
Also ich habe die letzten Monate jetzt hauptsächlich JavaScript und React und React Native gemacht. Da habe ich dann mit Visual Studio Code hauptsächlich gearbeitet. Java war jetzt tatsächlich nur noch mal für die Schulung rausgekramt. Da habe ich dann auch wieder IntelliJ aufgemacht tatsächlich. Mhm. Das geht dann irgendwie doch besser.
Wie ist denn hier so die allgemeine offizielle AutoWeirdFM-Meinung? IntelliJ richtig geil oder IntelliJ eher so meh?
Also ich finde es immer noch ganz geil, muss ich sagen. Ja. Also ich nehme es auch für JavaScript, muss ich sagen. Also das ist, also Visual Studio Code ist für mich eigentlich nur ein Editor.
Okay. Und dann WebStorm oder IntelliJ?
IntelliJ.
Okay. Und das hast du hier so on air oder kriegst du dann morgen irgendwie, wirst du dann ausgebuht von deinen JavaScript-Freunden morgen, wenn du zur Arbeit gehst?
Das kann sein. Aber ich stehe einfach dazu. Also ich mag auch den steilen Wind im Gesicht einfach.
Es fliegen die Haare so nach hinten.
Ja, auf jeden Fall, wenn der Gegenwind kommt. Nee, ich mag IntelliJ, muss ich sagen. Aus Gründen mag ich das ganz gerne.
Ja, es sind ein paar Sachen, die da irgendwie relativ durchdacht sind, die ganz cool sind. Zum Beispiel, dass du halt so Suchfunktionen hast, wo du einfach in allem suchen kannst. Also sowohl Files als auch Typen als auch Aktionen, die du machen kannst. Das ist halt ziemlich cool. Mhm. Es gibt aber Sachen, die auch ziemlich nervig sind, wie halt dieses bekannte Indexing, was einfach, wenn du ein großes Projekt hast, immer ewig dauert. Also du machst die Idee zu, du machst sie wieder auf, das hat sich nichts geändert und der muss einfach, keine Ahnung, gefühlt 5 Minuten lang irgendwelche Sachen indizieren. Das ist so ein bisschen, nicht so schön daran.
Was ich finde, was viel besser funktioniert, das kann aber auch sein, weil entweder ich zu doof bin oder es an der Sprache liegt oder ich nur nicht das richtige Plugin auf dem Marketplace gefunden habe. Das Refactoring funktioniert bei mir halt überhaupt nicht in Visual Studio Code. Das kann jetzt aber sein, dass es generell in JavaScript schlechter ist oder ich zu dumm bin oder weiß ich nicht. Aber das funktioniert in IntelliJ und in Eclipse auch wesentlich besser.
Da sprichst du einen guten Punkt an, denn ich habe ja den Punkt aufgeschrieben, worüber reden wir denn hier eigentlich?
Ich habe auch gewartet.
IDE, was ist das überhaupt? Ein Definitionsversuch.
Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin?
Genau, das ist ja immer, immer mein Part hier in den Folgen. Und ich habe mir so aus dem Ärmel geschüttelt die Definition, dass eine IDE ein Programm ist, das halt mehr als ein Texteditor ist. Wo eben andere Programme mit integriert sind. Mindestens mal aus meiner Sicht ein Compiler, weil ohne einen Compiler kannst du ja keine Software entwickeln. Aber es geht halt weiter über Testausführung, Build-Tool-Integration, SCM, das ist so das, was eigentlich die meisten haben. Und dann wird es halt immer verrückt. Dann gibt es irgendwie IDEs, die eine Datenbank-View haben, mit der du Docker-Container starten kannst. Jörg hat gerade gesagt, IntelliJ hat einen HTTP-Client. Es gibt irgendwelche Integrationen für Spring-Framework. Und das ist eigentlich meine Definition von IDE. Das heißt, ich würde sagen, Visual Studio Code ist, wenn man das einfach nur installiert, ohne Plugins keine IDE, sondern nur ein Editor.
Ab wie viel Plugins wird es dann zur IDE?
Es wird zu einer IDE, wenn du mindestens mal das Java-Plugin installierst, würde ich sagen.
Also ich würde, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir nicht einer Meinung sind.
Wird das kontrovers hier?
Es wird unglaublich kontrovers. Ich glaube, mittlerweile ist VS Code schon auch so eine IDE. Also da ist jetzt ja schon im Default so viel drin und die Plugins sind jetzt ja auch noch nicht so weit weg, weil dieser Marketplace, der ist ja schon so aggressiv, dass ja du öffnest jetzt eine .mt-File und dann kriegst du 20 Markdown-Erweiterungen vorgeschlagen. Mhm. Ich würde es schon als IDE bezeichnen. Also das ist Leichtgewichtige, was es damals mal suggeriert hat, ist vielleicht auch schon ein bisschen weg.
Ich habe es auch gar nicht gecheckt, als ich zuerst zu Visual Studio Code gekommen bin, war ich hauptsächlich wegen diesem Live-Share-Feature da, aber das können wir vielleicht gleich noch reden. Und ich habe dann im Nachhinein erst, ach so, das soll jetzt nur ein Editor sein, okay, habe ich gar nicht gemerkt. Es hat sich für mich angefühlt wie eine IDE vom ersten Augenblick an, wo du hast halt links deinen Datei, Browser mit allen, ne, ist halt wie ein es hat einen Workspace, okay, aber ich meine, Eclipse hat auch Workspaces gehabt. Wo ist da der Unterschied? Hm. Das Erste, was für mich eine IDE ausgemacht hat, ich meine, das erste Mal ein Java-Programm habe ich geschrieben mit Notepad, glaube ich, dann auf der Kommandozeile Java C, so und so, Punkt Java. Und da war es halt irgendwie cool, dass du nicht mehr selbst kompilieren musstest und das Jar-File nicht mehr selber bauen musstest und keinen Class-Path angeben musstest, sondern dass das irgendwas abgenommen hat an Arbeit, an diesem kleinen Teil liegen. Ne? Und
liebe Hörer, ich hab euch Geschichten von vor dem Krieg versprochen. Hier sind sie.
Damals hat alles noch in einer Klasse drin, die man dann nur kompilieren musste. Man kann nämlich auch mehrere Klassen in eine Java-Datei schreiben, wenn man möchte.
Ja. Aber man wollte das nicht, weil dann hätte man ja mehr Argumente übergeben müssen an den Compiler, ne?
Genau. Und was es eben auch sehr bequem macht, das fehlt in deiner Auflistung hier noch, ist das Debugging. Ne? Also, dass du halt schrittweise durch das Programm durchsteppen kannst und quasi in den Code reinguckst. Das ist halt ziemlich schwer, wenn du keine IDE hast, finde ich, oder?
Ja, es geht, aber ja, es ist nicht komfortabel. Also kannst ja, ich glaube, du könntest ja Node trotzdem im Debug-Modus starten, das geht ja alles irgendwie, aber will man nicht. Also mit einer IDE ist es dann schon, oder mit einer grafischen Oberfläche darüber ist es natürlich schon viel viel zugänglicher.
Ja, okay. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen so ein Unterschied, wie jetzt Debugging auf der Plattform funktioniert. Bei Node ist das ja so, glaube ich, dass das irgendwie dieses Chrome-Debug-Protokoll spricht und du dann mit dem Chrome quasi debuggst. Bei Java ist das ja so, dass da die JVM dann so einen Port aufmacht und sich dann irgendwie der Debugger als Agenten an dem Port irgendwie connecten kann und dann irgendwie gesagt kriegt, okay, ich bin jetzt gerade in dieser Zeit und halte hier mal gerade an. Das ist ja so ein bisschen schwergewichtiger, würde ich mal sagen. Da brauchst du ja irgendwie dann halt eine Implementierung davon, die was damit tut. Und da hat ja scheinbar jede IDE so ein bisschen ihre eigene Implementierung. Was bei Node dann vielleicht ganz smart ist, ist, dass das halt dann über das Chrome-Debugging funktioniert.
Wie ist denn das eigentlich? Woher weiß denn die IDE, was ich da gerade auf die Konsole rauslogge? Weil was anderes gibt es auch nicht in JavaScript, oder? Man macht doch nur Console-Log und wirft dann irgendwas rein, um zum Debuggen.
Ich kann dir gerade nicht folgen.
War ein bisschen Satire jetzt dabei.
Oder? Nee, ich habe schon verstanden, dass du trollen willst, aber das ist. Lass dich doch einfach abtropfen hier. Das ist. Okay.
Der Holger. Nee.
Also du bist so ein Console-Log-Debugger. Das ist, das mache ich in Java nicht anders.
Der System auch
das, nee, da, nee, ich nehme da auch nur Console und wundere mich, warum die Scheiße nicht mehr kompiliert.
Na, printf.
Nee, man macht nur Console Log. Das geht nicht anders. Nee, aber das funktioniert in IntelliJ allerdings halt auch ganz gut. Also JavaScript Debugging ist da halt sehr, sehr sexy.
Ich wusste gar nicht, dass das dann in IntelliJ läuft, das Debugging.
Naja.
Das ist okay, schon, das heißt, ich kann dann eine Frontend-Web-Anwendung. Nee, das
auch das geht. Auch echt? Das geht, okay. Ja. Auch das geht. Das ist ganz cool.
Warum nimmst du denn nicht WebStorm? Oder was kann, oder kann WebStorm noch mehr, was IntelliJ nicht kann? Oder ist das?
Ja, weil ich meistens auch noch irgendwelchen Java-Schmons dabei haben muss.
Okay. Wie er das sagt, muss. Blöden Java-Sachen.
Java-Sachen, die könnte man.
Soll ich auch eine lustige Anekdote von vor dem Krieg erzählen? Ich habe an der Uni, als wir noch von nichts eine Ahnung hatten, so erstes Semester, habe ich mit einem Kumpel zusammengesessen vor seinem Computer und es gibt also dieses Java, wir waren so erstes Semester und wir haben halt was versucht zu programmieren. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ne, wir hatten halt irgendeine Anleitung aus irgendeiner Computerzeitschrift da liegend, haben das programmiert und haben halt versucht im Browser JavaScript, also wir hatten irgendeine JavaScript-Umgebung auf und haben wir darin versucht, Java zu schreiben oder umgekehrt. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und wir haben es einfach nicht gecheckt, dass das überhaupt nicht das Gleiche ist.
Es gibt doch da irgendwie so eine legendäre Geschichte, warum das JavaScript heißt, oder? Ich habe die schon wieder vergessen.
Marketing einfach nur.
Echt? Okay.
Ja, das sollte irgendwie, weil das
ist wie Java, nur gescriptet.
Ja. Ja, wie Java nur irgendwie.
Ist eigentlich auch was komplett anderes.
Ja. Aber das sollte, weil zu dem Zeitpunkt, als das Ganze gebaut wurde, war Java gerade so das heiße Ding, der heiße Scheiß. Und da wollte, glaube ich, damals Netscape oder der Vorgänger, weiß ich nicht, ich glaube Netscape, die wollten das halt irgendwie daran angelehnt haben, wollten dann im Fahrwasser mitschwimmen, haben das dann JavaScript genannt. Hm. Wo das eigentlich gar nichts damit zu tun hat.
War es noch Mosaik? Nee, ne, war schon Netscape.
Ich glaube, das war schon, das habe ich gerade auch überlegt, aber Mosaik, wurde das nicht auch von der Firma Netscape? Ich weiß es nicht mehr.
Also Leute, die wissen, dass das Netscape früher ein Mosaik hieß, die haben auch mal den Java-Compiler auf der Kommandozeile selber ausgeführt.
Ja, selbstverständlich.
Ja. Ja. Ich hätte jetzt so einen Punkt, mit dem wir hier weitermachen könnten. Das ist nämlich so meine nächste These.
Meinst du diese These? Also ich finde jetzt...
Nicht die, ich gehe da nicht
ich von gern, unten vor. Darf ich einmal, vielleicht können wir einmal so einen Twitter-Aufruf oder wo auch immer eure, oder Blogposts oder wo antwortet man euch, wenn nicht im Auto-Weird-FM-Premium-WhatsApp-Chat. Was denn die Definition der Zuhörer ist, was eine IDE ist und ob Visual Studio Code schon eine IDE ist oder nicht, weil das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie, ob es da so die Abgrenzung ist bei anderen.
Der Andreas, also Zuhörer-Engaging, das ist...
Das ist so wie so ein Stoffwechselprodukt bei dem. Das ist unglaublich.
Ich glaube, der Andreas, der wird bei uns als Marketing- und Community-Manager eingestellt. Das funktioniert gut.
Schreibt jetzt Kommentare
auf den Twitter-Kanal oder auch auf unsere Webseite.
Die Glocke aktivieren.
Stimmt, die Glocke aktivieren. Was macht eigentlich die Glocke bei YouTube? Ich habe das noch nie verstanden. Alle wollen immer sich die scheiß Glocke anmachen. Ich weiß gar nicht, was das soll.
Dann bimmelt's.
Ja. Wie dann bimmelt's?
Dann kriegst du dann alle Notifications für jedes Video, was veröffentlicht wird. Nicht nur, was YouTube denkt, was dich interessieren könnte.
Das will ich gar nicht. Warum sollte man das denn wollen? Ja.
Ich kenne nur die Marokko-Glocke.
Die Marokko-Glocke, ja genau.
Die kenne ich jetzt wieder nicht, aber es hört sich irgendwie ein bisschen versaut an, deshalb möchte ich es nicht wissen.
Das war auf meinen Marokko-Vlogs. Musste man die Marokko-Glocke aktivieren.
Ah, okay. Die These, die ich jetzt hier als nächstes bringen wollte, ist die Geschichte der IDEs, die ich beobachtet habe. Mhm. In meiner kurzen Lebensdauer bis jetzt. Und zwar habe ich das Gefühl, IDEs war am Anfang so ein Hype, da war so eine Euphorie da. Da kann ich mich noch dran erinnern, Software Engineering 1 Vorlesung in der Uni, Integrated Developer Environment, da gab es eine eigene Vorlesung zu, wo nur darüber erzählt wurde, wie geil das jetzt mit diesen IDEs ist und dass man jetzt eigentlich nichts mehr machen muss, sondern die nehmen einem alles ab. Dann setzt
du musst nur noch UML malen und irgendwie, du musst nur noch Kästchen malen und dann läuft das alles.
Du machst, wie ist das nochmal, was du hattest, Andreas?
Together, Jay.
Genau, da hat man einfach nur das UML-Modell gemacht und dann hier die Ifs und Else, das können ja dann die Arbeitsbienchen ausfüllen. Dann setzt aber irgendwie so ein bisschen so eine Ernüchterung ein. Das berühmte, ich muss nur noch eben schnell meinen Eclipse-Workspace synchronisieren und ich kenne Geschichten von Leuten, die gesagt haben, ja, morgens bin ich auf Arbeit gekommen, dann habe ich erstmal Eclipse-Workspace synchronisiert, dann bin ich erstmal 10 Minuten Kaffee trinken gegangen, weil das einfach so lange gedauert hat, bis dieses Ding wieder irgendwas getan hat. Ich glaube, so schlimm war es bei mir nie.
Es ging ja auch oft, irgendwas ging nicht und dann hast du nochmal clean build all oder clean project oder nochmal neu importieren oder Server nochmal neu starten. Du hast ja ständig irgendwas rumprobiert, weil irgendwas, von dem du dachtest, es müsste funktionieren, nicht funktioniert hat und meistens war es eigentlich doch nur zu doof und es war ein Bock im Code.
Ja, aber das ist ja wirklich so ein Pattern, ne? Wenn man nicht mehr wusste. Und zur Not hat man halt Restart Eclipse gemacht. Und ich finde halt ehrlich gesagt, wenn ein Programm eine Restart-Funktion hat, dann sagt das was über die Qualität des Programms aus, ehrlich gesagt.
So weit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Also ich glaube, das ist schon...
Ich habe letztens so wie noch... Studio-Link?
Da schreitet der Holger ein.
Ja, ich glaube...
Das kannst du so nicht sagen.
Das kannst du so hier live, kannst du das nicht bringen. Das kannst du gleich, ich kann es dann sagen. Aber jetzt kannst du doch... Nee, Eclipse ist doch... funktioniert auch. Jetzt nicht für JavaScript, aber für Java wahrscheinlich ganz gut.
Okay, also du würdest sagen, Eclipse ist trotzdem ganz okay, auch wenn man es neu starten kann, mit anderen Worten.
Ich habe letztens noch einen Twitter-Thread gesehen, wo die sich tierisch dafür abgefeiert haben, dass es jetzt ein Dark-Theme gibt, den gibt es schon länger, aber jetzt ist auch der Scrollbar dark und nicht mehr weiß wie beim Light-Theme. Mhm. Und das war ein großes Feature. Da wurde sich ordentlich auf die Schulter geklopft. Fand ich also schön, dass sie jetzt da sind. Das gefällt mir. Ich verwende auch kein Dark Theme, oder? Ich bin auch kein Dark Mode Mensch.
ich muss auch sagen, das wollte ich letztens auch twittern, ne? Wenn Leute irgendwie als Feature-Request machen, ich hätte gerne einen Dark Mode, dann ist das für mich ein Zeichen dafür, dass man, oder wenn ich ein Update bekomme, neues Feature, wir haben jetzt Dark Mode, das ist für mich ein Zeichen dafür, dass man das Ende seines Product Backlogs erreicht hat.
Ja, weil das ist so du bist eigentlich Feature-Complete, ja. Ne? Okay, jetzt auch dein Dunkel, ja.
Das ist so wirklich so, ich meine, wer braucht so einen scheiß Dark Mode? Das ist so, ja, aber gut, Leute finden es irgendwie gut.
Das war eine kontroverse Äußerung wieder.
Da ja, ich glaube, das kriege ich auch.
Da wirst du Gegenwind kriegen. Mhm. Da wirst du
das Schöne Gegenwind ist von ja, Leuten kriegen. Das Schöne ist ja, dass normalerweise du immer nur auf der Arbeit Gegenwind bekommst, weil
ach so.
Mit mir redet ja keiner über die Folgen. Ach so. Deshalb kann ich immer alles sagen.
Ja, also ich habe es auch mehr als einmal jetzt schon erlebt, wie Holger, du hast doch da gesagt, dann hör ich da rein, und dann war das der Bene, der irgendwie genüsslich hier einen vom Leder rantet und so was. Ja, da habe ich euch ja verwechselt wieder. Wir sind offenbar, sind wir quasi ununterscheidbar, wir beide, auch optisch.
Ja.
Ich bin auch kein großer Dark Mode-Fan.
Ja.
Das Einzige, wo ich das verwende, ist, wenn ich zwei Workspaces parallel aufhabe, irgendwie so Server und Client-Seite, Code, dass ich da nicht durcheinander komme, dann ist der eine dunkel, der andere hell. Aber sonst.
Mhm. Ah, das ist eine gute Idee. Das,
Ja, aber Holger, ich habe so verstanden, dass du Server und Client immer in derselben Idee offen hast.
Das ist richtig, ja.
Das ist ja auch interessant.
Ja, das habe ich ja, weil, keine Ahnung, die Code-Änderungsstellen sind oft sehr nah beieinander. Keine Ahnung. Wenn du irgendwie so einen Request hast oder sowas. Also fühlt sich natürlich an, das so zu tun.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Ich probiere es andersrum mal aus. Dann kann ich endlich auch mal so einen Dark Mode ausprobieren.
Habe ich endlich mal einen Use Case für einen Dark Mode.
Ja. Ja.
Gut, aber also würden wir schon irgendwie, stimmen wir überein, dass es so eine leichte Ernüchterung gab, oder? Bei den IDEs irgendwie? So.
Ich glaube, die haben einfach gut funktioniert, oder? Dass es halt nur noch im Detail Verbesserungen gibt.
Kann ich mir vorstellen. Also Ernüchterung weiß ich nicht. Also meine, was ihr gerade schon gesagt habt, IntelliJ Maven Integration, das war schon ziemlich mindblowing damals. Also das hörte sich ja an, wenn du irgendwie deinem Manager gesagt hast, oh gut, ich hätte es gerne in IntelliJ, weil die Maven Integration ist besser, hat er dich ausgelacht, aber das war so in der täglichen Arbeit war das schon mega geil.
Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil die IntelliJ Professional-Version, die kostet ja irgendwie 800 Euro oder so für Unternehmen. Mhm. Und da gibt's ja dann auch immer so diese Diskussion, sag ich jetzt meinem Vorgesetzten, ich brauche irgendwie IntelliJ und ich muss irgendwie die Pro-Version haben, dann heißt direkt, ja, 800 Euro, wir haben ja Eclipse, ist ja umsonst. Mhm. Ist ja auch so ein Spannungsfeld irgendwie, oder? Also es gibt irgendwie Eclipse, ja, was ein relativ großes Feature-Set hat, also einen sehr großen Funktionsumfang hat. Und jetzt kommt ein Entwickler und sagt, ich möchte aber gerne für 800 Euro eine andere Idee haben.
Ja.
Hängt vom Unternehmen ab, glaube ich, ne? Wenn wieder so die Kultur ist.
Aber
es ist immer schwierig, das zu verargumentieren. Das ist immer so ein bisschen dem Blinden zu erklären, was Farbe ist. Wie willst du erklären, was die Idee so gut macht, jemandem, der nicht programmieren kann?
Ja, aber da zielte meine Frage vom Anfang auch schon so ein bisschen hin. Also jetzt, wo, wenn du die Statistiken anguckst, ich weiß nicht, von wem sie kommen, ob die von JetBrains selber kommen, dass IntelliJ jetzt einen größeren Market Share hat als Eclipse. Das bedeutet ja auch, dass viele Leute es eher bevorzugen, Geld dafür auszugeben, als die Umsonst-Variante zu nehmen. Jetzt, wo ich drüber rede...
Du hast doch auch die Community Edition von IntelliJ.
Ja, und du hast Android Studio noch mit dabei. Von daher, ja, keine Ahnung. Ich rudere zurück.
Aber die Community Edition, die ist doch, also ich habe auch nur die CE. Mir langt die tatsächlich auch.
Ja gut, du hast doch irgendwie keine Server-View, du kannst keine Server da starten oder keine Spring Boot-View, die auch schon ganz praktisch ist. Ich glaube, die Docker-Integration gibt es nicht, finde ich jetzt nicht so blöde. Also da gibt es schon noch so ein paar Ultimate-Features, die ganz nett sind.
Ja. Würdet ihr wieder zurück zu Eclipse wechseln wollen, wenn man wegen jetzt hier die Maven-Integration oder Gradle-Integration besser wäre? Vielleicht ist sie ja auch richtig gut jetzt, weil ich weiß es gar nicht.
Das kann, also ich würde, also das, was mich seinerzeit richtig genervt hat, war eben die JavaScript-Integration. Die war quasi ja nicht vorhanden. Also da gab es immer so ein paar Versuche, aber das war alles, das war ein farbiger Texteditor, nicht mehr. Also das war auf dem Stand von, weiß ich nicht, da gab es dieses Aptana, was so ein bisschen funktionierte. Also ich würde es mir vielleicht irgendwann nochmal angucken, aber ich hatte einfach keinen Bedarf da jetzt noch, also ich wüsste nicht, warum ich es tun sollte. Also genauso, ich lehne mich aus dem Fenster, NetBeans ist auch nichts, wo ich jetzt näher nochmal reingucken würde. NetBeans habe ich früher immer mal wieder reingeguckt. Ich fand die Idee cool von NetBeans, aber es hat mich nie nachhaltig irgendwie überzeugt.
Was ist denn die Idee von NetBeans?
Ich hatte es immer so verstanden, es war mehr aus einem Guss wie Eclipse. Also Eclipse war ja, bestand ja aus vielen Plugins, die von ganz weit voneinander herkamen. NetBeans war eher, fühlte sich eher so ein bisschen an wie IntelliJ, also eher so ein bisschen ein gemeinsames Produkt, aber umsonst. Mhm. Also es lag irgendwie dazwischen, aber so richtig hat es mich dann auch nicht überzeugt.
Okay.
Weil dann hat es natürlich im Projekt, wenn er, also früher war das ja zumindest so, da war es nicht so üblich, dass du IDEs gemischt hast, weil es wurden selbstverständlich IDE-Settings eingecheckt.
Oh, das ist auch ein großes Thema. Das müssen wir eigentlich besprechen, wenn wir über IDEs reden.
Das stimmt. Und natürlich baute dein Projekt nur, wenn du dieses und jenes IDE-Setting hattest. Mittlerweile ist das ja fast egal. Also
hing aber auch damit zusammen, weil die Maven-Integration so scheiße war, oder? Weil du dann sagst, okay, dann checken wir halt die Projekt-Settings ein die Projektbeschreibung reicht halt nicht im POM. Mhm.
Ja. Nee, also NetBeans, ich glaube, da wird immer noch viel dran gemacht. Ich habe da letztens in Leipzig auch noch mit jemandem geredet, der da auch noch mit in der Plugin-Entwicklung drin ist, also da, dass das Ding lebt. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt eher in diese ganze VS Code-Atom-Richtung schauen. Oder, keine Ahnung, wir haben ja noch so einen Punkt Online-IDEs. Mhm. Da, das finde ich dann, fände ich dann deutlich spannender.
Ja, das ist auch hier mein Punkt, dass ich hier geschrieben habe, okay, kommt vielleicht bald, ist die nächste Phase, die nächste Stufe der Evolution, nachdem wir irgendwie so ein Intermezzo der leichtgewichtigten Editoren haben, sind das vielleicht die Online-IDEs. Mhm. Und da hast du, Holger, ja auch den Punkt hier Gitpod rausgesucht. Das ist ja eigentlich so das Bekannteste, glaube ich. Mhm. Ich habe das mal auf eins von meinen GitHub-Projekten, oder vielleicht erkläre ich kurz, was das ist. Also Gitpod, die Idee ist, dass du für ein GitHub-Repository eine IDE im Webbrowser startest. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das gekoppelt auf der einen Seite eine Web-App, die halt diese IDE zur Verfügung stellt. Und im Hintergrund irgendwelche Docker-Container, die das Projekt für dich bauen. Also wenn zum Beispiel ein Maven-basiertes Projekt hast, dann hast du halt einen Docker-Container mit Maven drin und der baut es dann für dich. Und gleichzeitig hast du halt so eine Online-IDE, die das editiert. Und das ist natürlich schon sehr, sehr cool, vor allen Dingen für Open-Source-Projekte, weil du kannst für Gitpod jetzt so eine Gitpod-YAML-Datei erzeugen, die sozusagen sagt, wie funktioniert meine Online-IDE? Die checkst du mit ins Projekt ein und wenn jemand jetzt was daran ändern möchte, dann muss der quasi nur noch auf Gitpod gehen und hat direkt eine fertige IDE. Und also ich glaube, dass dieses Ganze, wie setze ich mir denn jetzt einen Workspace auf, dass das in den vergangenen Jahren deutlich besser geworden ist, weil so ein bisschen sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, man möchte eigentlich einen Checkout machen können und sofort loslegen können, indem man nur noch die Idee startet. Früher war das ja so, man ist erstmal auf Confluence gegangen und hat irgendwie 3 Stunden lang irgendwelche Sachen gemacht, bis man mal das Projekt eingerichtet hatte. Aber dieses Gitpod-Thema ist so für mich der nächste logische Schritt dahin, also in dieselbe Richtung.
Das klingt sehr spannend, aber das Gitpod ist ja irgendwie aus dem Eclipse-Umfeld sogar, oder? Also das ist ja.
Ist das so? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt.
Zumindest der CEO, CTO, also der Chef von Janze, der kommt aus dem Eclipse-Umfeld. Von daher ist das, glaube ich, da ist eine Verwandtschaft da.
Ja, gut. Also, der hat da vielleicht mal was gemacht, aber.
Ach so. Also ist denn Visual Studio Code oder Atom oder so, sind das nicht sowieso so JavaScript-Anwendungen eigentlich, die dann nur auf dem Desktop laufen? Ich meine, das ist richtig, Schritt, ja. Das jetzt dann direkt im Web laufen zu lassen, auch nicht mehr so weit, oder?
Ja, das ist richtig.
Das zu einer IDE auszubauen. Mhm. Und den Vorteil, das as a Service zu machen, ich glaube auch, das geht dahin, weil ich denke, was halt tatsächlich ein Schmerz ist mit einer lokalen Entwicklung, wenn du halt Cloud-Entwicklung machst, ne, sei es jetzt AWS oder Google Cloud, du kannst halt schlecht die ganzen, ich meine, ja, aber es ist immer nur die 95% Lösung, irgendwelche Lambdas lokal ausführen oder deine DynamoDB, GraphQL-Geschichten, das geht zwar alles, aber richtig gut geht's halt erst, wenn es tatsächlich alles auch in AWS läuft. Und wenn du dann da halt eine IDE hast, die halt auch im Browser ist, die dann auch auf AWS läuft, dann glaube ich, passt das alles viel besser zusammen, als wenn du das lokal alles hast.
Andreas.
Ja.
Da sprichst du jetzt leider so ein bisschen wie ein IBM-Vertreter von 1993, der sagt, das ist alles ganz toll mit unserem Host, da muss man sich nur einloggen, dann kann man auch den Code verändern. Oder? Das ist ja schon letztens meine These gewesen. Der Host kommt zurück, AWS bringt den Host zurück.
Da habe ich, also in der Kaffeeküche habe ich da so viel Prügel gekriegt, Wirbel. Hallo Alex übrigens. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Der Benedikt macht jetzt weiter, Alex. Der Benedikt macht weiter.
Das hat ja der Andreas nur gesagt. Also, oder
wie siehst du das? Andreas. Nein, mein Punkt war, dass wenn ich eine IDE habe, die mir das Entwickeln von Dingen, die in der Cloud nachher laufen, erleichtert, dann finde ich das nachvollziehbar, dass die IDE auch in der Cloud läuft.
Mhm. Aber ist da
ein Punkt.
Ist schon irgendwo so ein Host-Modell, muss man sagen.
Da müsste ich mir jetzt da eure ganzen Diskussionen zum Host nochmal in Erinnerung rufen.
Ja, weiß stimmt, das ist schon ein kalter Kaffee, das haben wir alle schon gehabt, das Thema. Ja. Das haben wir alle schon gehabt. Das ist
ja der Cold Brew.
Gut, Online-IDEs sind wir uns nicht so sicher, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, aber wir haben ja auch noch die Remote.
Ach, ich glaube schon. Ja, also
ich glaube auch. Ich
bin recht sicher, dass das kommen wird, ja.
Okay.
Ich glaube auch. Na gut. Ich meine, da geht's auch clientmäßig wieder zu so einem Net-Client. Da brauchst du gar nicht mehr so einen dicken Rechner, dann reicht einfach nur noch eine Anzeige und Tastatur, weil die rechten Power ist dann in der Cloud.
Ja, sicher, hast du nur noch ein Browser, Chromebook oder so.
Genau, ja.
Und dann irgendwann gibt's die ersten Clients für die IDEs. Das ist das erste Browser-Plugin, dass die IDE wieder dahin holt.
Jetzt auch, mit Local Caching, damit das nicht alles mal so über die Internetleitung gejagt werden
muss. Ja, das klingt geil.
10 Sekunden lädt, bis die Datei dann auch da ist, die du gerade öffnest.
Das klingt geil.
Ja, ich dachte immer, diese Leute, die immer erzählen, alles kommt wieder, das wären einfach nur so Opas, die immer
wir sind in Erinnerung stehen. Wir sind live dabei.
So ein verdammter Mist.
Ja. Bene, ich bin nervös.
Warum bist du nervös?
Was sagt die Uhr?
Der Tacho
sagt, sind wir schon bei 10 Minuten?
Wir haben jetzt gerade 20 Minuten weg. Ich denke, wir können noch ein bisschen. Wir haben noch ein paar Punkte. Ich möchte auch noch ein paar Punkte machen. Ich möchte auch noch meine steile These bringen. Ja. Insofern gibt uns
das schon Jingle dafür?
Für die steile These. Steile
These.
Die kannst du mal.
Mach so einen Einspieler.
Ja. Moment, 20 Minuten
Musik kann, und so.
Ja, 20 Minuten kann nicht sein.
Ja, rechne mal eine Stunde drauf, dann bist du bei der richtigen Zeit.
Ich wollte gerade sagen,
ich möchte jetzt wenigstens noch zu dem Thema kommen, weshalb wir überhaupt diese Folge gemacht haben. Und das ist dieses komische VS Code Remote, weiß ich nicht was, Gedönsel.
Das gibt's in Teil 2, Cliffhanger.
Genau. Ja, soll ich was dazu sagen?
Ja, sag was.
Also ich kann sowohl zu Flubits, steht da ja auch was, mit Doppel-O wird das geschrieben,
Flubits. Oh, das korrigiere ich mal gerade hier. Ja, korrigiere ich.
Das hat für mich so bedingt gut funktioniert. Da war das Problem irgendwie immer, dass man. Also ich
vielleicht erklärst du kurz, was das ist.
Es ist dafür da, dass man als Remote-Team zusammen, also quasi wie Google Docs für eine IDE. Ne? Man kann gleichzeitig am Code rumeditieren und da gibt es irgendeine Intelligenz, die das alles zusammen mergt. Dass man eben gleichzeitig am Code arbeiten kann, ob es jetzt als Pair oder Mob oder wie auch immer ist. Und da gibt es quasi zwei Ausbaustufen, entweder nur über Screenshare, dass alle anderen zugucken und mit reinreden können oder vielleicht auch noch irgendwie mit Farbe auf dem Bildschirm rummarkern, hier klick mal da, mach da mal das. Da gibt es dann auch ich weiß gar nicht, ein paar Shell-Skripte, die dann so Work-in-Progress-Commits machen, dass du quasi, wenn du so ein Handover machst bei einem Mob, dass du sagst, so, ich committe und push eben, oder das muss Mob start, keine Ahnung, gibt's irgendwas, kann man nachsuchen. Dass das das in der andere Screen shared und dann, dass es auch recht seamless ist. Oder du hast eben über Technologie die Lösung, dass du Plugins hast, die dir das dann abnehmen, dass dann alle gleichzeitig ihre lokale IDE aufhaben und dann den gleichen Code-Stand haben. Da war es bei Flubits, war es dann irgendwie immer für mich komisch, weil dann einer den Workspace aufmacht, die anderen müssen auch die IDE öffnen und dann dem Flubits Workspace beitreten und hatten, da war es mal ein bisschen komisch, ist es jetzt mein Code, ist es der Remote-Code und dann hier hat sich was geändert, welche Version willst du behalten, das war, hat sich für mich nie so hundertprozentig angefühlt und das war tatsächlich bei Visual Studio Code sehr viel angenehmer, da konntest du halt eine Session starten und wenn andere der Session beigetreten sind, hat sich ein neues Studio Code Window geöffnet und du hast halt den Code-Stand von der Remote-Person gesehen. Mhm. Und das wäre so, das war so, dass die Pflicht, die Kür war dann, dass du auch das Terminal freigeben konntest. Das heißt, auch andere konnten dann bei dir auf dem Terminal Befehle eintippen. Muss man natürlich dann entsprechenden Leuten vertrauen, ne? Aber dann konnten die auch dann irgendwelche NPM und Git-Sachen auf dem Terminal machen. Und du konntest auch lokale Ports freigeben. Das heißt, du konntest dann hier dein Port 3000, 9000 oder 8080 oder sowas über Visual Studio Code im Rahmen der Live-Sharing-Session freigeben. Und dann haben auch die ganzen anderen Remote-Teilnehmer Localhost 8080 gehabt oder Localhost 3000 und konnten dann auch auf dem Dienst, den du quasi bei dir lokal hast laufen lassen, in Development, bei sich als Localhost im Browser aufrufen können. Und das ist dann schon ziemlich cool.
Ja. Localhost, okay. Okay.
Das hört sich an wie Science Fiction, muss ich sagen.
Irgendwie so, ja.
Ja.
Nee, Ja, ist einfach ein TCP-Tunnel dann, ne, der halt dann von Remote auf das, was bei dir gerade lokal dann läuft.
Bene, das ist einfach nur
ein TCP-Tunnel. Aber das ist schon ganz cool.
Ja. Das ist klar.
Klar.
Also.
Ja, aber wenn wir jetzt hier so Let's Code Remote machen würden, ne, dann könnte einer von uns eben die Live-Share-Session hosten. Und wenn ich dann die Anwendung starte, kannst du halt trotzdem auf Localhost 8080 darauf zugreifen von deinem Rechner aus.
Über einen TCP-Tunnel. Der Holger und ich, wir sind gerade, glaube ich, so ein bisschen begeistert, weil wir total geflasht sind, dass das geht und du da so sagst, ja, ist ja ganz einfach. Mein Gott, TCP.
Ja, klar, ist einfach ein TCP-Tunnel.
Ja, vielleicht habe ich es. Wahrscheinlich ist es kein TCP-Tunnel. Nee,
was ja, ich sag mal so, das baut man nicht an einem Wochenende, aber wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann kriegt man das schon irgendwie hin. Ne?
Ja.
Also würdest du jetzt so insgesamt sagen, dass das schon irgendwie ganz gut funktioniert oder bist du da eher,
das
so,
hat
ist das eher so in den Kinderschuhen?
Nein, das hat ziemlich gut funktioniert. Also es gab ab und zu mal Effekte, wenn Netzwerkverbindung vielleicht nicht so gut war, dass dann jemand gesagt hat, ich sehe deine Änderung hier gerade nicht bei mir und dann haben wir die Session einmal neu gestartet und dann ging es wieder. Mhm. Aber generell war das auch über Stunden hinweg sehr nutzbar. Das hat echt gut funktioniert. Geht allerdings nur für Visual Studio Code. Dafür gibt es dann aber auch kein Flubits-Plugin für Visual Studio Code. Das heißt, entweder machst du Flubits, das hat dann Plugins für alles andere, ja, für Eclipse und IntelliJ und Konsorten, oder du machst halt Live-Share, das geht dann nur mit VS Code. Mhm. Ob es noch was anderes gibt, weiß ich nicht. Das sind so die beiden Sachen, die ich kenne, mit denen ich Erfahrung habe.
Ja. Ja, Holger, du bist ja auch so ein alter Pair-Programming- und Mob-Programming-Buff. Mhm. Wie machst du das denn im Moment?
Aktuell entweder per Screenshare, ganz klassisch, einer tippt, der andere, also du teilst deine IDE, also quasi keine Tool-Unterstützung. Mhm. Also das habe ich noch nicht ausprobiert. Also Screenshare, eine tippt und der andere kommandiert quasi. Mhm. Ja, genau. Eher so.
Also wo es so ein bisschen abfällt, dann trotzdem immer noch, ist sowas wie die Formatierung. Einige Shortcuts funktionieren nicht so bei den Remote-Leuten, weil die dann nicht die gleichen Plugins haben, die der Host hat, oder nur die Plugins beim Host funktionieren. Da so, okay, bröckelt es dann so langsam weg. Aber generell geht das schon alles ganz gut. Mhm. Mhm.
Wir machen das bei uns im Team im Moment auch, hauptsächlich mit Slack. Also wir haben bei uns in der Firma Hangouts, Zoom und Slack im Einsatz. Und Slack ist deshalb das, was wir benutzen, weil man da wenigstens malen kann als Teilnehmer. Das hätte mich halt, dass du halt so einen Stift hast, dann kannst du dem anderen auf dem Bildschirm malen.
Ich meine, das geht mittlerweile in Zoom auch.
Echt? Okay.
Das geht in Zoom auch, ja.
Aber was natürlich irgendwie viel schlauer ist, ist, dass solche Tools wie Fluebits sich da, also dass es nicht einfach eine Bildschirmübertragung ist, sondern dass die verstehen, was der AST von dem Code ist. Und ich glaube, da muss die Reise auch hingehen, aus meiner Sicht.
Bist du sicher, dass das AST ist? Weil ich hätte gedacht, das ist einfach nur textbasiert.
Also wenn es nicht AST-basiert ist, dann benutze ich das nicht.
Okay, dann gehe zu Liveshare. Ja.
Wir hatten letztens nochmal Screen ausprobiert, Screen.io, das ist irgendwie so ein neues Ding, was gerade aufkommt, natürlich auch so ein bisschen durch diese ganze Homeoffice-Situation beflügelt. Das funktioniert aber nicht besonders gut, da sind wir dann wieder zu Slack zurückgegangen. Ich fand das, was du über Visual Studio Code erzählt hast, interessant. Das hat mich neugierig gemacht. Ich weiß nicht so genau, ob ich in Visual Studio Code Java programmieren möchte, aber ich glaube, ich werde es einfach mal ausprobieren mit den Kollegen, ob das was taugt.
Hm. Ich habe also das mal probiert. Ich glaube, also, Entschuldigung, nee, mach du erst.
Nee, du. Ach so. Nee, mach du. Nee, ich hab Java mal ausprobiert. Und es hat nicht so gut funktioniert. Also das fühlte sich so ein bisschen archaisch an, so ein bisschen wieder wie früher, sehr viel zu Fuß. Mhm. Vielleicht fehlt mir da noch so ein bisschen Visual Studio Code Fu, aber weiß nicht. Vielleicht, Andreas, hast du da eine andere Erfahrung?
Dann ich wollte noch die These in den Raum werfen, denn wenn man Code Editor mit Terminal kombiniert, ob das dann nicht schon sehr viel von dem ist, was man von so einer IDE braucht, wenn man ja eigentlich viel auf der Kommandozeile macht. Ne? Dann sagen ja viele, hier Git mache ich auch hauptsächlich Kommandozeile und die Maven-Befehle mache ich hauptsächlich Kommandozeile, um da mein Programm zu starten. Check. Und Jest mache ich von der Kommandozeile. Brauche ich dann eigentlich viel mehr als einen Code-Editor in der IDE oder reicht mir Editor plus Kommandozeile gut integriert? Also,
sowas wie Code-Navigation, wenn der Editor das kann, also wenn der meinen, also die verschiedenen Source-Code-Files untereinander, wenn er die verstehen kann, wenn ich jetzt hier diese Methode aufrufe und die kommt daher und er kann da hinspringen, wenn ich da irgendwie draufklicke, das brauche ich schon, wenn er das kann, ja. Ist das dann schon IDE, wenn das Ding mein komplettes Projekt irgendwie parsen kann und das ein bisschen versteht?
Oh, das ist eine gute Definition, finde ich. Ne, wenn das versteht, was das für Dateien sind, wenn mir meinetwegen jetzt die Source-Folder anders angezeigt werden als nur der dumme Ordner.
Ja.
Sowas.
Mhm. Ja. Aber, ja. Mhm. Das kann sein. Das ist eine gute Definition.
Sind wir schon auf dem Weg, auf die Zielgerade, wie sieht die Idee in 5 Jahren aus? Weil wir haben ja, wo kommen wir her, wo gehen wir hin?
Kommt die steile These jetzt?
Ach, die steile These, oh, ja, vielleicht kommt meine steile These auch noch am Schluss. Das ist ein guter Punkt. Die steile These kann am Schluss kommen.
Holger, ich scroll einfach mal ein bisschen.
Wo gehen wir in 5 Jahren hin? Wo stehen wir in 5 Jahren, was die Idee ist? Blick in die Glaskugel.
Ich glaube, wir sind wieder genau da, wo wir jetzt sind. Die steile These. Also wir haben ja gerade schon festgestellt, es bewegt sich in Kreisen vorwärts. Wir werden, glaube ich, recht zügig eine Ära der Online-IDEs sehen. Und dann wird es eine Ära der Fat-Clients für Online-IDEs geben.
Vielleicht kann man sich dann die IDE klonen in das lokale Verzeichnis mit
IDE-Clone
oder so.
Ja, genau. Ja, klar. Ja. Ja.
Ja,
weiß ich nicht. Also also von der Funktionalität her wüsste ich jetzt erstmal aktuell nicht, was da jetzt noch viel besser werden kann, außer komplette Paradigmenwechsel. Also ohne jetzt, nee, ich greife deiner steilen These nicht vorher, ich weiß gar nicht, was deine steile These ist. Vielleicht bearbeiten wir ständig noch Textfiles. Ich weiß es nicht. keine Ahnung, vielleicht ist Low-Code auch dann irgendwann so groß, dass der Need für Code-Editing einfach gar nicht mehr so groß ist. Vielleicht schieben wir nur noch bunte Boxen durch die Gegend, obwohl ich das auch nicht wirklich glaube.
Also das wird ist, ja auch seit 40 Jahren behauptet, oder? Dass
ja,
das
ja,
jetzt,
klar.
Jetzt demnächst also, aber wirklich kommt.
Ja. Ich denke, zusammen mit Linux auf dem Desktop kommt Model-Driven Development endlich groß raus.
Kästchen-Driven Development.
Ja. Kästchen-Driven Development, ja, das kommt ganz groß raus. Ja. Dann,
Ja. Nee,
also ich
wollte gerade nur sagen, ich habe tatsächlich mal einen Import gesehen aus PowerPoint in eine IDE für Manager, dass die in PowerPoint halt Kästchen Pfeile malen konnten und daraus dann was generiert wurde.
Das ist geil. Nee, also ich wüsste jetzt nicht, also noch mehr Komfortfunktionen, was ich gesehen habe, schon in der aktuellen IntelliJ-Version, wir machen relativ viel Werbung für IntelliJ, aber ich bin ja auch relativ begeistert davon, so ein Feature, wenn du ein Git-Commit hast, da gab's so ein Amazon-Feature, Leute, die folgendes Source-Set editiert haben, haben auch gerne folgende Files editiert. Mhm. Und das ist für mich fast schon so ein Zukunftsfeature. Also das ist ja so ein
AI-powered
IDE. Ja, keine Ahnung. Also die Frage zu stellen, wenn du genau diese beiden Source-Files editiert hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du da auch noch irgendwas ändern musst.
Das kann mir auch gerne direkt die Stack Overflow Antworten anzeigen bei irgendeiner Fehlermeldung, die ich nicht verstehe.
Ja. Ich glaube, selbst das gibt's schon irgendwie. Aber ja. Aber das sind ja alles insgesamt auch nicht diese riesigen Würfe. Also damals habe ich, damals TM, das ist Lighttable, was ich da mal auch verlinkt habe. Lighttable war so eine Clojure-IDE, die war auch sehr, sehr lightweight, quasi hatte so ein bisschen auch die Anmutung von was jetzt Visual Studio Code hat und hatte so als Killer-Feature, dass du während du editierst so die Werte, die durch das Programm laufen, sehen konntest. Das heißt, du hast dann dein if geschrieben oder was immer das Clojure-Äquivalent war, und hast dann gesehen, wie sich dann der Datenfluss dadurch ändert. Und aber was Ähnliches hast du mittlerweile auch schon in dieser einen großen IDE, dass du genau auch die Werte dann, wenn du so ein Programm laufen lässt, halt direkt da angezeigt wird. Ja, das war ein Lighttable, alles noch so ein bisschen schicker. Aber ja.
Im Marketing muss man sagen. Also Lighttable hat halt ein riesen Marketing gehabt, wo alle geflasht waren von diesem anfänglichen POC, den die da hatten. Der ja Clojure, also für Clojure halt irgendwie war. Und dann ist es in der Versenkung komplett verschwunden. Und in der Zwischenzeit ist auch so ein bisschen dieser anfängliche Hype um Clojure meiner Meinung nach wieder verschwunden. Und deshalb ist auch Lighttable irgendwie in der Versenkung verschwunden.
Oh, auch das dürfen wir nicht so laut sagen, Benjamin.
Ja.
Es gibt ja durchaus hier Clojure-Fanboys in unserer Hörerschaft.
Ja, ich glaube, wir werden auch aufs Brot geschmiert bekommen, dass der Holger schon wieder über Clojure abgelistert hat.
Also ich finde Clojure großartig. Also ich habe doch damals, als ich Lighttable ausprobiert habe, habe ich das anhand von diesem Buch gemacht hier. Functional Programming for the Object-Oriented Programmer. Wo der Autor sich dachte, das ist eine Riesenidee, ein objektorientiertes System in Clojure nachzubauen. Mhm. Das war erst sehr seltsam, aber doch am Ende ein sehr, sehr geiles Buch, muss ich sagen. Und da war Lighttable sehr, sehr hilfreich.
Ja.
Aber vielleicht nicht unbedingt, also das Verkaufsargument war, wenn du so ein objektorientierter Mensch bist, lernst du dadurch quasi funktionale Programmierung on the fly. Das war nicht so, also das war jetzt eher ein holpriger Einstieg, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, sehr spannend. Kann ich empfehlen, das Buch.
Ja. Ich greife das jetzt mal auf, dieses, wie sieht die Welt in 5 Jahren aus, und dann überlassen wir natürlich dem Gast das letzte Wort. Also ich glaube auch, dass wir, ich finde, du hast das gut zusammengefasst, ich glaube auch, dass es bald so ein Hype der Online-IDEs geht, und ich glaube auch, dass es da wieder die Ernüchterung geben wird. Denn als wir gerade über Eclipse gesprochen haben und dass das irgendwie immer nicht funktioniert hat und man dann wieder einen neuen Sync gemacht hat, da habe ich so gedacht, ja, das liegt halt auch daran, dass Eclipse halt auch einfach ein ganz schönes Biest ist, was einfach die Komplexität dieser ganzen Plattform angeht, auf der das aufgebaut ist. Und das wird ja nicht simpler dadurch, dass man sowas dann irgendwie im Web startet. Das heißt, da sind dann auch auf einmal Sachen kaputt und man weiß nicht warum. Und das läuft dann noch irgendwo im Web und man hat überhaupt keine Chance mehr.
Ich glaube, einmal das Internet neu starten.
Genau, da wird es dann so nach ein paar, da heißt dann, ja, ich kann gerade nicht programmieren, ich muss mal kurz meinen Router neu starten, so, wisst ihr?
Und ich meine, das Gitpod, das macht ja Werbung damit, dass es ja irgendwie Pod für Kubernetes Pod. Das Ding läuft ja auf dem eigenen Kubernetes Cluster. Mhm. Und das heißt, du musst dann um deine, wenn deine IDE gerade mal nicht funktioniert, hey Gott, da musst du halt mal ein bisschen dein Kubernetes-Cluster mal neu starten.
Ja. Also sorry, du kannst heute nicht entwickeln. Wir haben gerade keine AWS-Spot-Instanzen bekommen. Ja, also ich glaube, da wird dann auch, ne, man wird erst denken, juhu, und dann wird man denken, oh, vielleicht doch nicht so geil.
Ja, weiß ich noch nicht, mal gucken. Aber
jetzt kommt mein großer Wurf, meine große steile These. Ich glaube, dass in 10 Jahren, ja, in 5 Jahren haben wir die Online-Idees, aber in 10 Jahren, weil ich denke immer einen Schritt weiter, da werden wir gar nicht mehr über Textdateien reden. Und also warum sind überhaupt unser Source Code, warum ist das überhaupt noch Text? Warum arbeiten wir nicht einfach nur noch auf AST?
Moment, stopp. Nein, halt den Gedanken. Also in 10 Jahren werden wir in Reaper programmieren.
Das kann sein, ich hoffe nicht. Das wäre eine schreckliche, das ist eine Dystopie. Weil das Problem ist ja mit den Textdateien. Textdateien sind halt erstmal so General-Purpose-mäßig und Programmiersprachen sind ja wieder, ist ja ein bestimmter Anwendungsfall. Und man läuft halt in diese Probleme zum Beispiel von Codeformatierung rein. Also der eine will es halt so rumformatiert haben, der andere will es so rumformatiert haben. Oder man hat Line-Ending-Probleme. Auf Windows sind da die Line-Endings anders als bei Unix. Da muss man wieder sein SCM so konfigurieren, dass es mit den Line-Endings umgehen kann. Und da kann man sich doch die Frage stellen, warum werden Source-Code-Dateien nicht in einem binären Format abgespeichert, wo nur der AST drin abgelegt ist? Da kann sich jeder seine IDE so einstellen, dass die den Code so anzeigt, wie er das schön findet. Dann ist einfach diese ganze Code-Style-Diskussion zu Ende. Und das ist für mich, da müssen wir hin. Punkt. Und damit überlasse ich dem Andreas das Feld, um dem noch eine, okay, noch die Krone aufzusetzen.
Ich kann da gerade den Finger nicht in die Wunde legen, aber ich habe das dumpfe Bauchgefühl, die Idee gab es schon. Und ich weiß nicht, ich überlege gerade, warum das nicht so gut funktioniert hat. Vielleicht,
du kannst doch dann nur abspeichern, du kannst ja nur ASD-konform manipulieren. Aber jetzt hast du ja oft schon den Fall, dass du das vielleicht genau eben nicht möchtest. Also, dass du auch einen invaliden Stand hast. Du kannst nie wieder invalide Stände abspeichern.
Okay, das muss ja nichts Schlechtes sein.
Ja, das ist richtig, muss nicht Schlechtes sein, wenn das funktioniert. Aber du hast dann plötzlich, während du editierst, den Zustand, dass du diesen gerade nicht persistieren kannst.
Mhm. Weil, ja. Ich glaube, das größte Problem ist, dass du immer einen Viewer dafür brauchst, oder? Dass du halt nicht mal irgendwie mit irgendwas die Textdatei aufmachen kannst, sondern.
Das stimmt, ja.
Du kannst dein Programm.
ASTpod.com.
Du kannst dein Programm dann wirklich nur noch dadurch editieren, dass du Refactorings anwendest. Du kannst nicht einfach das schreiben, quasi. Sondern du musst dann quasi eine Aktion machen, neues Feld hinzufügen und musst dem Editor dann sagen, wie dieses Feld heißen soll, damit das funktioniert. Und das stimmt, da gebe ich dem Holger recht, das ist dann schon eine Änderung im Arbeitsfluss. Aber ich muss sagen, ich verstehe jetzt Kent Beck mit seiner TCR-Idee und dass man dafür eigentlich eine neue Programmiersprache und auch ein neues Betriebssystem braucht.
Ich finde die Idee gut. Könntest du denn für die Hörer und in Klammern eventuell auch für mich nochmal Kent Becks was für eine Idee erläutern?
TCR, Test Commit Revert war das.
Ach, das war das, okay.
Genau, da geht es darum, dass man macht eine Änderung am Code, dann lässt man die Tests laufen und entweder sie sind grün, dann committet man, oder sie sind rot, dann revertet man. Und das ist so eine andere Herangehensweise. Und in dem Fluss oder in dem Zuge hatte Kent Beck auch einen Fiebertraum, wo er gesagt hat, eigentlich müssen wir eine neue Programmiersprache erfinden, damit wir das machen können. Wer sich dafür interessiert, der kann da nochmal in die Folge reinhören. Die verlinken wir in den Shownotes.
Also, wie ich das verstanden habe, war TCR doch quasi nur der Watered-Down-Ansatz von genau diesem ISD-Ansatz. Der hat bei Facebook hat er halt riesen Programmierteams und verteilte Teams und irgendwie, wie können wir uns synchronisieren, und es gibt tierische Probleme, dass Leute Source-Code auschecken, der nicht kompiliert oder nicht dies und nicht das. Und genau dieser Punkt, also was können wir tun, damit eben der Source Code immer kompilierbar ist. Und er ist immer kompilierbar, seine These, wenn der immer ASD-konform ist. Mhm. Ist halt die Frage, ist der immer kompilierbar, wenn er ASD-konform ist? Ich weiß es nicht. Da gibt's ja mehrere Compile-Fahrer. Läuft der Compiler sicher durch, wenn der AST irgendwie korrekt ist?
Nee, es kann ja immer noch zum Beispiel einen Namen geben, den er nicht kennt.
Dann ist der AST korrekt. Aber zumindest du reduzierst das Problem damit, oder?
Ja. Ja, Andreas.
Ja.
Was ist dein Blick in die Glaskugel bei den IDEs?
Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, glaube ich. Ne? Also ich glaube, Online-IDEs ist, glaube ich, ein Ding, das kommen wird. Ich meine, Thea hatten wir noch gar nicht angesprochen, ne? Das marketiert sich ja auch mit Cloud- und Desktop-IDE-Plattformen. Egal, ob in der Cloud oder lokal, ist immer der gleiche Code. Und
ich glaube, das hängt aber auch
mit Bitport zusammen. Kannst du hüben wie drüben. Weiß ich nicht, oder?
Meinst du, das ist Gitpod? Nee, das ist nicht Gitpod, aber ich glaube, warte mal kurz, ich habe da gerade mal kurz drauf geguckt,
Thea. Ja, da steht Try it in Gitpod, aber ich denke, da kannst du dir den Thea Source Code in Gitpod angucken, wenn ich das richtig verstehe. Aber ich habe auch noch nicht drauf geklickt.
Mhm. Jetzt musste ich doch kurz, egal.
Ja, vielleicht gibt's dann beides, ne? Vielleicht gibt's dann die gleiche, deine IDE kannst du sowohl in der Cloud, wenn du mit mehreren gleichzeitig oder wenn es dir halt nicht so auf Performance ankommt, und dann kannst du ja lieber auch dann lokal klonen.
Ich
Thea IDE? Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Ding ist.
Mhm. Try in Gitpod.
Mhm. Ja, weiß ich nicht. Na gut, Thea verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes, dann könnt ihr selber rausfinden, ob das was mit Gitpod zu tun hat oder nicht. Aber ich glaube...
Ich sag mal, es gibt demnächst sehr viel speziellere IDEs. Es gibt da nicht mehr so eine IDE, die alle Sprachen kann, sondern es gibt dann die JavaScript-IDE und die Clojure-IDE.
Und die haben alle einen Dark Mode.
Eher so spezial. Natürlich haben die alle einen Dark Mode. Eher die Spezial-IDEs. Weil die sind ja auch alle Cloud gehostet. Da ist dann egal, ob du 20 Dinge in deiner Taskbar unten hast.
Hm. In der Cloud-Taskbar.
In der Cloud-Taskbar.
Ja gut, ich glaube, dann gehen wir mal hier mit einer Stunde 35 ins Ziel. Es könnte eventuell die längste Folge aller Zeiten gewesen sein. Lieber Andreas, wir danken dir recht herzlich dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um
hier mal... Schön, dass ich bei euch sein durfte.
Ein bisschen
vielen, vielen Dank.
Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war sehr geil.
Holger, möchtest du deine beliebte Kaffee-YouTuber-Abmoderation hier an den Start bringen, oder?
Ja, mittlerweile, also in der letzten Folge, die noch nicht veröffentlicht ist, haben wir uns ja so ein bisschen geziert, aber mittlerweile ist uns das alles egal. Ich denke schon, also das könnten wir mal wieder bringen. Mhm. Aber ich muss erst in Stimmung kommen.
Okay.
Apropos in Stimmung kommen, Bene, was macht denn deine Kaffeemühle eigentlich?
Ich vermute mal, wenn diese Folge rauskommt, ist sie schon da.
Ah, fantastisch. Na gut. Ja, was ist denn eure Meinung so zu IDEs? Was verwendet ihr? Verwendet ihr Visual Studio Code? Verwendet ihr schon Cloud IDEs oder verwendet ihr schon dieses Remoting, FluBits? Habt ihr eine Meinung zur Definition von IDEs? Was ist so eure Meinung dazu? Kommentiert das mal bei uns auf der Seite. Und wir sind gespannt, was ihr dazu sagen habt. Und ja. Habt eine großartige Woche und wir sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bleibt zu Hause. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Sehr schön.
Dann ja. Hört es vielleicht auch beim Andreas auf zu brummen.
Nee, das Brummen hat eine konstante Lautstärke.
Okay.
Vielleicht liegt es auch an mir. Vielleicht ist es einfach nur hier dieses Headset und ich weiß es nicht.
Mhm. Also der Holger und ich, wir können dir da diverse Kaufempfehlungen für 600 € Headsets empfehlen, die im Endeffekt alternativlos sind.
Richtig. Ja, aber ich glaube, bevor ich das mache, kaufe ich mir eine ganze andere, kaufe ich mir noch was anderes. Da kaufe ich mir ungefähr 20 Skins in Fortnite.
Das muss ich hier noch
was
auf die
Sinnvolles.
Auf die Vita IK setzen.
Aber nee, das ist ja Twitch-Kanal eigentlich. Ich bin ja eh schon beeindruckt davon, was da steht. Von mir selbst beeindruckt quasi.
Ja, wenn man so auf so ein Leben zurückblickt, was man so alles erreicht hat, ne, dann ist man...
Ja, dann, ja. Ja, ich werde ja auch bald älter.
Echt? Oh je. Ja. Das ist so schlecht. Andreas, möchtest du vielleicht in den Zoom-Kanal kommen, damit wir auch dein wunderbares Gesicht sehen können, während wir hier aufnehmen?
Wenn das nicht so viel Bandbreite frisst hier im Hause Karum, kann ich das tun.
Was hast du denn für eine Leitung?
4 Schokoeier.
Keine Ahnung. Unity Media. Wo war denn noch der Link? Den habe ich doch irgendwo gesehen.
Im WhatsApp wahrscheinlich.
Nee, per Slack geschickt.
Ach, im Slack, genau. Da habe ich das nämlich nur auf der Uhr gesehen, dass da irgendein Link kam.
Also ich muss sagen, die Aufnahme sieht hier im Reaper phänomenal aus. Einfach nur, wenn ich mir das Profil angucke. Ich habe ja einen Blick dafür mittlerweile. Ja? Ich bin ein alter Hase. Ich guck mir so ein Aufnahmeprofil an und sag so, yo, geil.
Also es ist nicht so, wie du stümperst nicht so wie Kevin. Der sagt dann...
Der Kevin.
Der dann sagt, nee, hier, das sind 4 Dezibel zu viel. Das geht gar nicht.
Ja. Ja. Ich glaube, der Kevin, der legt den Finger nur ans Kabel und spürt das schon an den elektromagnetischen Schwingungen, ob das gut ist oder nicht.
Ja.
So, ja. Das heißt, ich würde an der Stelle mal die